You know where your business would be without you. Imagine where it could go with more of you. Well, with Wix, you can create a website with more of your vision, your voice, your expertise. Wix gives you the freedom to truly own your brand and do it on your own, with full customization and advanced AI tools that help turn your ideas into reality. Scale up without being held back by cookie-cutter solutions and grow your business into your online brand. Because without you, your business is just business as usual. Take control. Go to Wix.com.
Angel Reese and McDonald's tienen la clave para un post-game meal de campeones. Una QPC con salsa barbecue y tocino, papitas y un refresco. Los pros le llaman el Angel Reese Special. Llévate el Angel Reese Special solo en McDonald's.
Ba-da-ba-ba-ba.
En McDonald's participantes por tiempo limitado.
So kann es doch nicht weitergehen in dieser AAA-Gaming-Industrie. Das haben wir doch schon mehrfach hier an dieser Stelle gesagt, aber was macht Electronic Arts? Sie machen einfach so weiter. Und dann wundern sie sich, dass ihr Aktienkurs den größten Absturz hinlegt seit dem Jahr 2008. Ich meine, 2008, da hat EA noch an Spielen wie Dragon Age Origins gearbeitet und heute schrumpfen sie BioWare zusammen. Aber es gibt ja noch andere Kandidaten. Take-Two zum Beispiel, die ihr Indie-Label verkaufen, um sich auf große Hits zu fokussieren. Und dann bringen sie ein unfertiges Civilization 7 auf den Markt, wo man aber auf gar keinen Fall von Early Access sprechen darf. Drumherum flattern Spekulationen, dass GTA 6 bald $100 in der Standardversion kosten könnte. Und Publisher reiben sich schon die Hände, dass die Preise steigen, weil dann müssten sie ja zumindest keine Lootboxen mehr in ihre Spiele reinquetschen. Außer natürlich in Overwatch 2, wo jetzt wieder Lootboxen drin sind. Ach, warum hocken Publisher eigentlich wie Legehennen auf Geschäftsmodellen, die nicht mehr funktionieren? Und warum schaffen sie es einfach nicht, sich zu verändern? Das kann mir nur einer erklären. Er ist Unternehmensberater bei 1789 Innovations und Podcaster bei Corporate Therapy. Herzlich willkommen, Human Nagafi.
Guten Abend, hi Micha.
Grüß dich, schön, dass du da bist. Und ich habe direkt die erste schwierige Frage für dich. Was ist dein Lieblings-AAA-Spiel?
Oh Gott. Ich musste lange nachdenken, wenn ich das letzte Mal ein AAA-Spiel gespielt habe. Das ist jetzt eine Weile. Die letzten 3 Monate sind es, glaube ich, irgendwie 300 Stunden Factorio gewesen. weiß nicht, wann ist das letzte? Ah, ich habe Elden Ring. Elden Ring gilt doch als... Das habe ich letztes Jahr sehr viel gespielt.
Ja, ich wusste. 200 Stunden. Ja, das wär tatsächlich... Stand hier auf meinem Zettel, er sagt bestimmt Elden Ring. Definitiv. Ja,
es war Elden Ring.
Das lasse ich auch gelten.
Zelda.
Das lasse ich... Und Zelda, okay. Das lasse ich auch gelten. Denn wir lesen in letzter Zeit immer öfter, auch wenn wir hier über die AAA-Industrie sprechen, die Frage, was ist denn eigentlich AAA? Also wie definiert sich eigentlich AAA? Und bevor wir jetzt in die Abgründe dieser Industrie hinabsteigen, dachte ich mir, definieren wir es doch mal kurz. Zumindest grob. Ja? Mhm. Weil so die exakten Grenzen sind schwer festlegbar. Aber ich würde sagen, AAA sind die am teuersten produzierten Leuchttürme dieser Gaming-Industrie. Und teuer produziert heißt nicht gut. Ne? Also das heißt nicht, dass es gute Spiele sind. Es ist nur viel Geld reingeflossen. Und bei Elden Ring, naja, man spekuliert, dass es so 100 bis 200 Millionen Dollar gekostet hat in der Entwicklung. Also würde ich sagen, das spielt da schon in der AAA-Liga mit.
Ja.
Die, für alle, die es nicht wissen, dieser Ausdruck AAA ist entlehnt aus der Bonitätswertung von Unternehmen, von Staaten oder von Finanzprodukten, was Ratingagenturen machen. Und AAA ist da das höchstmögliche Rating, mit dem man finanzielle Ziele, ne, Investitionen am sichersten erreicht. Und das ist ein bisschen die übertragen auf Gaming, auch die Wette der Publisher. Das sind die Projekte, auf die sie wetten, um ihre Ziele zu erreichen. Das sind die, ne, gerade was große Firmen angeht, das sind die großen Zugpferde, von denen sie sagen, da lohnt es sich, richtig Kohle reinzupulvern, weil wir am allermeisten wieder rauskriegen. Und richtig Kohle reinzupulvern heißt tatsächlich heutzutage oft über 100 Millionen Dollar Entwicklungskosten. In Spitzenfällen sogar mehrere 100 Millionen. Auch weil die Entwicklung von solchen Spielen manchmal 5 oder mehr Jahre verschlingen kann. Wir wissen alles, Starfield hat 8 Jahre gedauert am Ende. Ich will nicht wissen, was das gekostet hat. Man weiß es auch oft nicht. Ne? Oft werden solche Budgets einfach nicht öffentlich gemacht. Aber hin und wieder gibt's dann doch Leaks. Hin und wieder gibt's doch Einblicke, wie zum Beispiel im Gerichtsverfahren angesichts der Activision-Übernahme von Microsoft. Da gab's ein paar Zahlen, die irgendwie genannt wurden. Und es gibt immer wieder so Hinweise, auch aus denen man Ableitungen treffen kann, wie zum Beispiel Yves Guillemot, der Geschäftsführer von Ubisoft, der gesagt hat, die Verschiebung von Assassin's Creed Shadows vom November 2024 auf damals noch Februar 2025, jetzt ist ja noch mal ein bisschen weiter, in den März geschoben worden. Diese Verschiebung alleine kostet sie 20 Millionen. Wo du sagen musst, das ist ein Betrag, für den schon kleinere Spiele einfach komplett entstehen können. Beispiel, Gollum von Daedalic hat 15 Millionen Euro gekostet damals. Weil es natürlich auch jetzt kein Paradebeispiel für ein gutes Spiel, aber nur damit ihr die Größenordnungen seht. Also nur die Verschiebung von Assassin's Creed ist teurer als Gollum.
Aber kann ich was fragen, was mir so durch den Kopf gegangen ist, als du gerade diese Definition zeichnest? Mhm. Ich meine, die erste Frage wäre ja für uns, welchen Nutzen hat für uns die Kategorisierung? Ich mache jetzt eine philosophische Diskussion darüber, tut mir leid, aber das ist mir gerade so durch den Kopf gekommen. Also was bringt es uns zu sagen AAA und AA?
Ich glaube, meine Definition am Ende ist, wenn wir sehen, wie viel Geld in diese Spiele fließt. Und vielleicht, um noch ein Beispiel zu nennen, an dem man es plakativ darstellen kann, Spider-Man 2, da gab es einen Leak bei Insomniac, beim Entwicklerstudio, wo Dokumente geleakt sind, wo tatsächlich konkret drin stand, was es gekostet hat und was sie sich auch an Erlösen davon versprechen. Und da waren nur Entwicklungskosten ohne Marketing von $308 Millionen über die komplette Entwicklungszeit hinweg. Spider-Man Miles Morales, sozusagen der Vorgänger, lag noch bei 150 Millionen, also da auch nochmal eine deutliche Steigerung. Und alleine $160 Millionen davon entfallen auf die Gehälter der Leute, die bei Insomniac arbeiten, und nochmal ungefähr 70 Millionen auf Shared Headcount, also auf andere Gehälter, an die halt noch irgendwie von Leuten, die da noch dran beteiligt waren, vielleicht außerhalb von Insomniac bei Sony und so in diesem kompletten Dunstkreis. So, und wenn ich jetzt sagen würde, okay, das alleine ist mir ja völlig egal. Auch aus Kundensicht gesprochen ist mir das völlig egal. Aber was ich erwarte, und das ist im Prinzip, da kommt diese Unterscheidung ins Spiel, was ich erwarte von einem AAA-Spiel ist, dass ich merke, wie viel Geld drinsteckt. Also, dass ich spüren und sehen kann, dass die so viel Kohle genutzt haben, um für mich die bestmögliche Erfahrung irgendwie rauszuholen. Und ich weiß, ihr liegt jetzt schon vor Lachen auf dem Boden alle zu Hause, wenn ihr euch manche AAA-Spiele anguckt, wie sie rauskommen und wie fehlerbehaftet sie sind. Aber wenn man sich solche Sachen anguckt, wie Bewegung in Spider-Man 2, wie flüssig das ist, dieses Schwingen durch die Hochhausschluchten, überhaupt wie das Klettern, das Zusammentreffen mit Hindernissen, dieses Traversal, sagt man auch, ne? Das Bewegen durch die Spielwelt ist in diesem Spiel so flüssig, so natürlich, fühlt sich so gut an wie nie zuvor irgendwo anders. Und das wäre so ein bisschen für mich den Wert, den ich AAA und auch die Forderung eigentlich an AAA ist immer, ich will spüren können, dass ihr diese Kohle für etwas ausgegeben habt, was mir am Ende, naja, die Augen aus dem Kopf fallen lässt, so ein bisschen.
Aber das würdest du ja nur für die Präsentation argumentieren. Wir würden ja jetzt nicht bei AAA sagen, die müssen auch immer Innovationen im Gameplay haben oder so, weil das haben sie ja oft gar nicht. Sondern wir reden ja an der Stelle, also ich würde sagen, ganz viele Spiele mit unter 100 Millionen Budget sind wow, das habe ich noch nie gesehen, das ist eine neue Erfahrung, viel öfter präsent, als wenn wir uns angucken. Mir ist gerade durch den Kopf gegangen, wahrscheinlich ein AAA-Spiel, was ich auch letztes oder vorletztes Jahr gespielt habe, war Days Gone. Das war jetzt eine Kopie von irgendeinem anderen Open-World-Spiel. Das hatte jetzt nicht wirklich Innovation, außer dass es jetzt Zombies gab oder so. Also, aber klar, man könnte sagen, die Präsentation war einzigartig. Und ich glaube, vielleicht lohnt es sich auch über AAA darüber zu reden, um mal einen Benchmark zu setzen. Und dann kann man sich sozusagen in eine Differenzbetrachtung davon abarbeiten. Man würde ja sagen, sowas wie Red Dead Redemption 2 ist die Benchmark für AAA. Aktuell. Ne? Wahrscheinlich wird es dann GTA 6 werden irgendwann. Und dann würde man ja anfangen so, okay, ne, wer weicht wo ab und ist das immer noch das oder ist es schon drüber und so weiter? Und dann wäre sozusagen am Ende wäre, weil diese 100 Millionen helfen uns ja schon irgendwann schon gar nicht mehr, weil wenn wir sagen, Red Dead Redemption ist eine Milliarde, GTA 2 ist 2 Milliarden, das heißt, dann sind wir ja schon in Kategorien außerhalb dieser 100 Millionen. Also was ist dann das? Oder, und jetzt können wir es ganz groß machen und sagen, Skull and Bones hatte auch, keine Ahnung, 100 Milliarden oder wie viel das auch immer gekostet hat. Aber hat es diesen Polish? Würden wir dann trotzdem, also was ist es dann? Dürfen das über, oder ein Spiel, was 10 Jahre in der Produktion war und 2 Milliarden gekostet hat, aber in den letzten 2 Jahren wurde das entwickelt, zählt es auch als AAA? Also ich glaube, das ist so ein bisschen, weil ich glaube, die Diskussion wäre ja Machen wir es am Objekt fest, also an dem Ergebnis? Machen wir es fest an dem Input? Machen wir es vielleicht fest an der Ambition, die dann gescheitert ist? So, ne? Da könnte man sich ja so ein bisschen an der Linie sich bewegen.
Ja, ich glaube, es ist eine Mischung aus allem. Also beim Thema Innovation würde ich dir recht geben, das ist eher was, was im Indie-Bereich stattfindet, weil man mehr Flexibilität hat, ne, wo auch natürlich viel scheitern darf. Ich glaube, je weniger etwas scheitern darf, desto weniger Innovation traut man sich am Ende. Und das sind ja die Dinge, ich meine, wenn ich 500 Millionen Dollar ausgebe für ein neues Spiel, dann versuche ich, dieses Spiel so zu machen, dass es sich auch sicher am Ende verkauft. Bei Spider-Man ist es so, auch das stand in diesen Insomniac-Dokumenten, dass die alleine um den Break-Even zu schaffen, also um das wieder einzuspielen, was es letztlich gekostet hat in der Entwicklung, plus 35 Millionen Dollar Marketing noch obendrauf übrigens, ne, müssen sie 7,2 Millionen davon überhaupt erstmal verkaufen. Ne? Und es kann natürlich dann kein absoluter Nischen-Edge-Case sein oder nichts absolut Riskantes und Gewagtes, weil dann wäre natürlich das Risiko zu groß, dass du da nicht hinkommst.
Weil da macht ja auch deine Analogie Sinn, ne? Also diese Analogie zu sagen, AAA kommt eigentlich aus der Bewertung von Staatsanleihen und Unternehmensanleihen mit wie ausfallsicher sind sie, könnte, und da geht's ja nicht darum, ey, ne, haben wir dort krasse Sprünge, bla bla bla, sondern ich will mein Geld relativ sicher anlegen und so weiter, dann würde man ja sagen, ja, AAA ist vielleicht das, was im Grunde sichere Renditen bedeutet für die, die das Geld einsetzen. Man bekommt im Grunde ein Standard, also nicht Standardprodukt, aber ein für den Investor sicheres Produkt geliefert.
Ja, und ich glaube, dieses Gefüge ist erschüttert. Das ist, glaube ich, diese AAA-Krise, über die wir an dieser Stelle immer wieder reden, dass diese Sicherheit, ich meine natürlich hundertprozentige Sicherheit, dass alles erfolgreich ist und dass viel Geld fließt, gab es noch nie und wird es nie geben. Aber gerade wenn man sich jetzt anguckt, was in letzter Zeit passiert ist, ich habe gerade Electronic Arts schon zitiert als Fall, ist dieses Vertrauen auf AAA und dieses Vertrauen darauf, auch wenn wir viel Geld reinstecken, wird es schon gelingen, nicht mehr da. Und auch auf, also insbesondere auch auf Spielerseite, auf Investorenseite ist ja, steht nochmal von einem anderen Blatt, aber auch auf unserer Seite, dass wir sehen, okay, naja klar, die haben jetzt 8 Jahre an einem Starfield gearbeitet, die werden schon 1000 richtig geile Planeten da reinbauen. Nope. Ja, es sind eher sehr viele, sehr langweilige, zufällig befüllte Planeten. Und ich glaube, was du gerade gesagt hast, um das vielleicht noch kurz zu ergänzen, Präsentation, kann man sagen, für mich ist es Produktionsqualität, ne, was ich sagen würde. Und da gehören auch Dinge dazu. Red Dead Redemption ist ja natürlich das plakativste Beispiel mit den Pferdehuten und sonstigem, was einfach Details sind, in die niemand sonst Geld investieren würde, der es sich nicht leisten kann. Ne? Ob die jetzt im Winter schrumpfen oder nicht, wird man ohnehin nicht groß merken, wenn man nicht drauf achtet im Spiel. Aber Rockstar hat halt genügend Kleingeld am Ende und genügend Vertrauen auch von den Investoren, sagen zu können, nee, aber klar, natürlich, da setzen sich jetzt Leute hin und machen das und bauen das. Ne? Und dann ist es halt ein Feature im Spiel. The Last of Us 2, was 220 Millionen gekostet hat, wie wir auch wissen aus Gerichtsdokumenten, hat irgendwie absolut absurde Details, auf die man niemals achten würde. Aber wenn man drauf achtet, sieht man, dass die Rucksackbewegungen, ne, wenn du mit Ellie rumläufst, dass dein Rucksack auf dem Rücken realistisch sind, dass Eis realistisch zerbricht, dünne Eisdecke realistisch zerbricht in dem Spiel, dass Schnee von den Bäumen fällt, tatsächlich da, wo du die Bäume berührst im Spiel. Oder mein absoluter Liebling, wusste ich nicht, bis ich vorhin recherchiert habe, es gibt im Spiel eine realistische Seil- und Kabelphysik und man kann, wenn man ein Seil über eine Fläche zieht, die mit Schnee bedeckt ist, diesen Schnee so runterziehen mit dem Seil, so runterschieben. Ich denke, an wie vielen Stellen im Spiel ist das relevant in The Last of Us 2? Ich sag's euch, null. Aber sie haben sich halt bewusst hingesetzt und gesagt, das ist ein Ding, was wir da im Spiel haben wollen. Und man kann es am Ende auch verschwenderisch nennen, weil es halt Dinge sind, von denen wir wenig haben. Bis nix.
Hm? Aber ja, am Ende oder es ist da, wo man planerischer sagen kann, wie können wir in diesem Wettbewerb nochmal die Bar erhöhen?
Ja. Mhm.
Also die Frage, die man sich ja stellt, ist, wenn jetzt jemand sagt, wir wollen mit einem bestehenden Franchise mal jetzt wieder wie so ein Triple-A-Ding machen, wissen wir, es gibt gewisse Elemente, davor haben sie Sorge. Das wäre Innovation vielleicht im Gameplay, vielleicht neue Szenarien, all diese Dinge, die dazu führen könnten, dass ein bisschen schwierig werden. Das ist ja die Frage, aber wo wissen wir, dass wenn wir da nochmal schrauben, wenn wir da Geld reinschieben, dass das steigt. Und wir wissen ja, Präsentation, also oder das Grafische und so weiter, das ist ja schon, ich habe, viele würden argumentieren, Gaming ist am Ende für eine große Gruppe von Menschen natürlich ein visuelles Erlebnis. Und da können, ne, da lohnt es sich ja, das reinzustecken. Und da bist du natürlich jetzt in dem Wettbewerb und sagst, okay, wie können wir dieses Ding sagen, okay, hier sind wir ein Stück krasser und sind dann irgendwie, ne, haben noch die besseren Cutscenes, das bessere, was weiß ich was. Versus natürlich, wo man Angst hat, in Dinge einzugreifen, die vielleicht im Nachhinein Leute sagen so, oh, hättet ihr mal lieber das machen sollen, wo ihr sicher seid, dass das funktioniert. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Element.
Ja, und dazu
was
noch...
Was auch teuer ist, ne? Das ist ja halt auch der teure Teil.
Ja, exakt. Und dazu noch das Filmhafte, ne? So dieses, wenn man auch guckt, wir sind in der Entertainment-Industrie, man kann sich vergleichen lassen mit der Filmindustrie und wenn du dann ein Spiel machst wie in The Last of Us oder auch wie in Spider-Man 2, dann diese filmhaften Zwischensequenzen da reinzubauen. Auch in Dragon Age The Veilguard beispielsweise ist von der Inszenierung her um Meilen besser als viele andere Rollenspiele, die mit kleineren Budgets produziert werden. Das macht es vielleicht insgesamt nicht zu einem besseren Spiel, mögen manche von euch argumentieren. Aber diese Produktionsqualität ist da. Und wenn man dann auch guckt in diese Spider-Man 2 Budgets, dann haben allein Sound, Musik, Vertonung und Zwischensequenzen plus Motion Capturing insgesamt 26 Millionen gekostet. Also auch schon wieder fast zwei Gollums, ne? Und dieses Streben auch nach der immer besseren Produktionsqualität, nach dem, ja, dieses Raising the Bar, eben die Messlatte noch höher zu legen in einem bestimmten Bereich, ich glaube, das macht AAA auch maßgeblich aus.
Ja, und ich glaube, aus der ökonomischen Perspektive ist ja immer die Frage, wo stecken wir denn das Geld rein? Und weil wir, ne, sagen, AAA ist eher die sichere Bank, dann doch lieber 100 Millionen mehr in ein Spiel, was uns vielleicht dann hinten raus 20% auf den Einsatz bringt, als 20 Millionen hier, 10 Millionen da, wovon wahrscheinlich ganz viele gar nichts bringen oder die sonst irgendwas. Und dann müssen wir noch für alle Marketing machen und so weiter. Und ich glaube, da steckt auch ganz viel Logik drin. Deswegen sehen wir ja gerade, ne, also wenn wir uns fragen, was ist die Krise von AAA? Ich glaube einfach, die AAA steckt in einer Strategiekrise, weil das ist die einzige Strategie. Und wir haben im Grunde ja zwei Kernkrisen. Die einzige Strategie, die AAA hat auf der Ebene, wo sie, weil am Ende müssen wir argumentieren, Gaming ist ein Oligopol geworden. Vielleicht. Ne, man könnte sagen, hey, wieso Oligopol? Es gibt so eine, geh mal auf Steam, guck dir mal an, wie viele Spiele jeden Tag kommen. Ja, maybe. Aber wenn wir uns angucken, womit am Ende werden mit ein paar Franchise der meiste Umsatz verdient in der Industrie. Ich muss mal nachschauen, welche das sind, aber es sind ja nicht viele. Es sind wirklich nur Handvoll, die machen 70-80% des Umsatzes aus. Das heißt, de facto haben wir ein paar Spiele, die saugen dann den ganzen Umsatz und dann haben wir verteilt ganz viele auch in prekären Situationen, die Spiele entwickeln in bestimmten Strukturen, ganz viele Studios, die im Grunde sich von Projekt zu Projekt versuchen zu hangeln, insolvent gehen, nochmal neu gründen und so weiter. Das heißt, da ist weniger Umsatz und weniger Liquidität einfach für die. Und dann müssen wir uns ja, und die Krise, in der sie steckt, ist, das ist der einzige Weg, den sie kennen. Das ist eine radikale Strategiekrise, wo wir auch argumentieren müssen, das wird ja nicht ewig so laufen. Jedes Spiel hat einen Lebenszyklus, jeder Trend hat eine Laufzeit und auch die Gaming-Industrie ist ja an sich nicht mehr im Wachsen. Ich glaube, das ist das eine, dass die Triple-Game-Industrie eine Strategiekrise hat. Und das andere ist eine Glaubwürdigkeitskrise. Man glaubt auch einfach weniger, nachdem in den letzten Jahren Lootboxen, NFT-Games, man springt auf jeden Zug auf und man merkt, man kann Geld verdienen. Also ich glaube, die Glaubwürdigkeit ist ein bisschen schwierig. Und insbesondere, weil du das vorhin erwähnt hast, man will jetzt auf 100 Euro pro Spiel gehen, weil man sagt, na, guck mal, die Entwicklungskosten sind gestiegen, aber der Preis ist nicht mitgewandert. Das stimmt ja auch gar nicht. Also erstmal sind die Entwicklungskosten gestiegen, weil sie wollten, dass sie steigen. Also wir haben nicht gesagt, gib für Hoden mehr Geld aus. Sie haben das ja selber entschieden. Also ich wäre auch okay gewesen, wenn die nicht so viel teurer geworden wären. Also ne, das ist ja ein selbstgemachtes Problem. Keiner wollte das. Und auf der anderen Seite, ja, die Boxpreise sind vielleicht nicht gestiegen, aber wenn man sich anguckt, wie viel Umsatz man pro Nutzer damit verdient, stimmt das ja nicht. Ne? Allein wenn wir uns angucken, wie differenziert sie Preisstrategien machen, ne? Premium-Boxen, 5 Tage vorher Spiel-Dinger und so weiter, aber auch natürlich hinten raus Monetarisierung. Die Gaming-Industrie macht so viel Geld wie noch nie pro User. Und ich glaube, das ist natürlich auch ein bisschen gefaked an einigen Stellen.
Ja, zumal sie ja gewachsen ist, auch wahnsinnig seit der Absolut. Alten Zeit TM, ne, heutzutage erreichst du millionenfach Menschen mehr mit Games als noch vor ein paar Jahren.
Klar, also der Preis ist nicht gestiegen von vor X Jahren, ne, inflationsbereinigt ist es gar nicht gestiegen. Aber man trifft jetzt auch einfach auf viel mehr Leute, die das Produkt ja zu dem, und das ist ja noch das Ding, früher mussten sie ja noch gepresst werden, in Boxen gepackt werden, in den Laden gestellt werden. Die Kosten sind ja alle weggefallen. Ne? Die Kosten gibt es ja gar nicht mehr. Deswegen ist es natürlich so ein bisschen, ja, irgendjemand hat mal gesagt, ne, Klagen ist des Kaufmanns irgendwas, Leid oder Leid, keine Ahnung, den Track, den die Kaufmänner gerne spielen. Und ich würde sagen, das stimmt im Gaming. Klar würden sie sich sagen, zur Sicherheit, zu Risikomitigation, fangen wir mal lieber schon mal an, sozusagen schon mal mit dem Package Release Geld zu verdienen, weil wir merken, oh, und das ist tatsächlich der Fall, wenn man sich die Daten anschaut der letzten Jahre, insbesondere auch in den USA, ist die Kaufbereitschaft für Videospiele, Mikrotransaktionen geht runter, weil Inflation, schwierige wirtschaftliche Lage. Und dann versuchen wir mal schon mal vorne ein bisschen abzustauben, damit wir hinten raus das sicherstellen können, dass wir das wieder auffangen. Aber ja. Die Umsätze in den Bereichen sind eigentlich alle ganz okay gewesen.
Ja. Ich muss Fairness halber, ich hätte nie gedacht, dass ich das sage, aber ich möchte mal fair zu Take-Two sein. Diese $100 für GTA 6 kommen nicht von Ihnen, also noch wissen wir überhaupt nicht, was das Ding kosten wird, sondern von einem vermeintlichen Leaker, der gesagt hat, es könnte sein, dass das Hauptspiel GTA 6 für $80 erscheinen wird, plus nochmal $20 obendrauf für GTA 6 Online oder was auch immer da für eine Online-Komponente dranhängt. Analysten haben schon gesagt, wahrscheinlich machen sie das nicht, um der Marke nicht zu schaden. Das wäre doch ein bisschen zu stark an der Preisschraube gedreht. Aber die Hoffnung ist natürlich klar, wenn man sagt, hey, hurra, jetzt können wir halt noch mal wieder einen neuen Hebel finden, um mehr Geld für unsere Spiele verlangen zu können, über diese gesamte Industrie hinweg. Weil wenn Take-Two das kann bei GTA 6, ja, dann kann ich das doch auch beim nächsten, weiß ich nicht, Battlefield oder beim nächsten Call of Duty oder.
Ja. Wobei man auf der anderen Seite sagen muss, dass unter anderem ja Strauss Zelnick, der CEO von Take-Two, mehrfach das Klagelied, in den Klagelied eingestimmt hat und gesagt hat, guck mal, die Produktionskosten sind so hoch, aber der Preis, inflationsbereinigt ist so und so, was er natürlich nicht mit berücksichtigt hat, dass sie mehr Menschen sind, dass sie selber entschieden haben, dass sie mehr monetarisieren als jemals zuvor. Also, das Lied kann er immer ganz gut singen, der Kollege.
Ja. Ja, die Kaufleute klagen gerne. Um vielleicht eines zu illustrieren, was du gerade gesagt hast, diese Ballung von Umsatz und von Geld auf bestimmten Marken. Ich meine, Call of Duty ist ein No-Brainer, sage ich mal. Natürlich wissen wir alle, wie viel Geld da reinfließt. Einerseits von Konsumentenseite, also von Leuten, die Geld dafür ausgeben. Andererseits von Activision-Seite. Anfang des Jahres wurden auch Gerichtsdokumente veröffentlicht, in denen wir erfahren konnten, dass ein Call of Duty Black Ops Cold War $700 Millionen Budget hatte seitens Activision. Da arbeiten ja auch irgendwie 13 Studios dran oder sowas.
So 8000 Leute oder so, ne?
Nur ein Wahnsinn, Franchise. Ja, also diese komplette Infrastruktur von Activision macht ja fast nur noch Call of Duty. Und es ist nicht ganz klar, ob da Marketing mit drin steckt. Es bezieht sich auf jeden Fall auf den gesamten Lebenszeitraum des Spiels. Also ich würde mal schätzen, so 2 Jahre inklusive DLCs, Updates, vielleicht noch irgendwie Warzone-Updates oder was da alles noch mit reingerechnet wird. Also ist jetzt nicht nur die Entwicklungskosten für das eine Spiel. Ach, da ist der Platz hier unter Kopf. $700 Millionen, so viel musst du überhaupt erstmal verdienen.
Ja.
Und das zeigt ja auch, wie groß diese Marke ist, dass man überhaupt so viel investiert. Also da fließt noch viel, viel mehr rein an Milliarden, die berühmten Billion-Dollar-Franchises. Und was die, und da musste ich tatsächlich, da muss ich schlucken, weil das wusste ich so nicht oder das war mir so nicht präsent, was für Electronic Arts diese Billion-Dollar-Franchise ist, ist Fußball. Tatsächlich Fußball, Global Football nennen sie das als Marke bei EA. Und laut einem Bericht des Wall Street Journal machen Fußballspiele alleine, also nur FIFA oder beziehungsweise EA Sports FC, wie es heute heißt, und wahrscheinlich noch irgendwie die Mobile-Variante davon, 49% der Electronic Arts Umsätze in den letzten 5 Jahren aus. Und jetzt kann man halt so ein bisschen gegenrechnen, wie viel Geld machen Electronic Arts im Jahr? Naja, so 7 bis 8 Milliarden. Also 50% über 5 Jahre hinweg sind 20 Milliarden ungefähr, ne, so Pi mal Daumen, die sie nur mit FIFA verdient haben. Ja, und dann versteht man auch, was passiert, wenn es dieses Jahr plötzlich heißt, oh nein, EA Sports FC 25 ist unter den Erwartungen gelaufen. Ich meine, es war trotzdem das bestverkaufte Spiel in ganz Europa, laut Marktdaten von Game Sales Data. Also das Spiel, was sich in Europa am meisten verkauft hat insgesamt im Jahr 2024, war EA Sports FC 25. Was steht auf Platz 3 der meistverkauften Spiele letztes Jahr in Europa?
Letztes Jahr in Europa. Was war denn letztes Jahr? Ja, Minecraft? Pass auf,
ich kann lösen. EA Sports FC 24. Also der Vorgänger. Platz 1 und Platz 3 der meistverkauften Spiele europaweit sind Fußball und dazwischen steht noch Call of Duty Black Ops 6 auf einem schönen zweiten Platz. Danach kommt, Achtung, auch geil, GTA 5, ein über 10 Jahre altes Spiel, was immer noch sie verkauft, dank des Online-Modus, dann Hogwarts Legacy und dann das erste Nicht-Call of Duty, Nicht-FIFA, was in dem Jahr tatsächlich erschienen ist, nämlich Helldivers 2. Das sind jetzt nur die Boxed-Games, ne? Nicht Free-to-Play-Games.
Fortnite und Co. sind da draußen. Fortnite und Co. saugen ja auch noch ein bisschen was auf.
Genau, das, aber da fließt auch noch ein Haufen Geld rein. So, aber das Krasse ist tatsächlich, so wichtig ist FIFA für EA. Wenn FIFA, wie in dem Fall jetzt passiert, 5% schwächer sich verkauft als der Vorgänger. Also EA Sports FC 25 lief in Europa 5% unter dem Vorgänger. Dann schrillen sofort die Alarmglocken bei Electronic Arts so stark, dass der Aktienkurs, das meinte ich vorhin im Einstieg, der Aktienkurs an einem einzigen Tag 17% verloren hat. Das ist natürlich immer, solche Kursverluste sind nie, also ne, dass das sind nie groß nachhaltig, das ist seitdem auch wieder gestiegen, weil sie halt verschiedene andere Sachen dann angekündigt haben.
Ja, sie haben Aktien zurückgekauft.
Genau.
Im Wert von 1 Milliarde.
Ja, insgesamt
Geld,
5 Milliarden.
Investieren könnte.
Ja, also das ist der Wahnsinn, dieses Aktienrückkaufprogramm. Ich habe mich extra eingelesen, warum man das überhaupt macht, ne? Dass sie im Prinzip
Kurse zu stabilisieren.
Ja, genau. Dass sie im Prinzip damit Anlegervertrauen wiederherstellen wollen, weil man normalerweise ja als Unternehmen Aktien zurückkauft, wenn man sagt, die sind gerade klar unterbewertet. Also ist es jetzt super billig für uns, unsere eigenen Aktien zurückzukaufen. Plus, das macht natürlich die Aktien, die noch draußen am Markt sind, wertvoller, weil einfach weniger gehandelt werden. Also wenn ich 5 Aktien am Markt habe und kaufe 4 davon zurück, gibt es nur noch eine am Markt, die dann einfach mein kompletter Unternehmenswert ist. Und das ist so ein bisschen der positive Effekt, Vertrauen der Anleger zu stärken. Der negative Effekt ist, manche sagen, es ist Marktmanipulation, weil es halt dann einfach die Kurse manipuliert. Und die Sorge, und das fand ich ganz clever, das habe ich auch in so einem Analysebericht gelesen, die Sorge ist, naja, EA gibt 5 Milliarden Dollar über mehrere Jahre hinweg aus, um eigene Aktien vom Markt zurückzukaufen. Das heißt, diese 5 Milliarden Dollar fließen in nichts anderes.
Genau.
Ne? Es ist halt
kein Investment.
Genau, ist ihr Cash, den sie für sich selber, in sich selber investieren. Und jetzt ist natürlich die Sorge da. Im Moment gehen dann aber die Ausgaben für Forschung und Entwicklung zurück. Also investiert ihr weniger Geld in eure Games dann eigentlich. Und das in einem Jahr, wo ihr seht, hey, EA Sports FC ist ja scheinbar, hat irgendwie, also ich meine, 5% ist jetzt nicht dramatisch, aber halt doch schon, wenn man dann die Kurse sieht. Also ihr habt ja eh schon ein Problem. Dann habt ihr Spiele wie ein Dragon Age The Veilguard, was auch die Erwartungen von EA unterlaufen hat, was auch über Jahre, 8 Jahre, glaube ich, hinweg bei BioWare entstanden ist, was jetzt auch die Erwartungen nicht erfüllt hat. Also nicht nur sagt ihr, okay, ist jetzt blöd gelaufen alles, sondern im Extremfall sagt ihr auch noch, wir haben weniger Geld, um jetzt zu investieren, um solche Fälle in Zukunft zu vermeiden.
Absolut. Man muss ehrlich mal sagen, das ist ein grundsätzliches Problem. Das sehen wir an vielen Stellen, dass Unternehmen ihre Gewinne nicht reinvestieren, sondern teilweise Aktienrückkaufprogramme starten, um genau diese Stabilität auch zu signalisieren. Aber genau das meine ich mit, die AAA-Industrie steckt wirklich in eine Strategiekrise. Du hattest ja gerade Call of Duty Cold War erwähnt, ne? Und 700 Millionen, manche sagen plus nochmal 300 Millionen für Marketing, vielleicht nicht. Und das ist die Frage, ne? Wie viel müssen sie denn verkaufen, damit sie break-even sind? Und zwar, wenn wir nur Vollpreis gucken würden, ich habe so ein bisschen mal die Zahlen für mich runtergebrochen. Wenn wir nur auf Vollpreis gehen würden, müssen sie 30 Millionen Kopien verkaufen. Die sind, glaube ich, bei 43 Millionen, also die sind schon mal drüber. Wenn man jetzt noch mit reinberechnet, dass die Microtransactions haben und so weiter, würde es reichen, wenn sie 15,9 Millionen verkaufen, was sie auch haben. Also ich glaube, alles gut, aber man sieht, und ich glaube, diese Zahlen machen ja deutlich, sie sind super profitabel. Die sind schon deutlich über ihrem Break-Even, machen guten Gewinn und so weiter. Also könnte man sagen, ja, ne, funktioniert doch die Strategie. Man sollte auf diese langfristigen Franchises setzen und so weiter. Wenn man jetzt so ein bisschen die Perspektive vergrößert, und das ist, glaube ich, das Kernelement der Krise, ist die folgende. Black Ops 3 2015 hat Entwicklungsbudget 450 Millionen, hat 53 Millionen Einheiten verkauft. Modern Warfare 2019, 640, also mehr, aber nur 41 verkauft. Also Stagnation und ein bisschen runter. Cold War, 700 Millionen, also deutlich nochmal steigende Steigerung in der, also Kosten, also im Vergleich zu Black Ops 3 sogar 30% in den Kosten gestiegen, 30 Millionen verkauft. Also wir sehen ja, dass sozusagen, auch wenn es noch super lukrativ ist, auch wenn es noch der große Werttreiber ist, merken wir ja, es im besten Falle können wir argumentieren, mehr Kosten, Stagnation. Und diese Krise, in der die AAA-Industrie ist, ist, weil sie in gesättigte Märkte jetzt sind. Wir dürfen immer nicht vergessen, Gaming ist ein relativ frischer Markt gewesen. Wir kommen aus den 90ern, Anfang 2000er, es gab super, da sind sie krass gewachsen. Und 2021 war Peak sozusagen, insbesondere in den entwickelten Ländern. Und seitdem, und das sehen wir ja in 22, in 23, auch in 24, es gibt kein Wachstum mehr in diesen Märkten. Auch was sozusagen User Spending angeht, alle Kennzeichen zeigen uns das. Es ist weniger Investitionen, Kostenreduktion, Fokus auf Kern, also das sind alles auch aus der so klassischen Perspektive aus der Wirtschaftslogik, sind das alles Anzeichen für stagnierende Märkte. Aber das Problem ist, und wie gesagt, ich drehe mich da ein bisschen im Kreis, die haben keine andere Strategie. Sie wissen nicht wohin. Sie sagen so, ey, wir müssen noch so viel Geld verdienen. Also alles Geld auf diese AAA-Dinger, aber das ist ein Auslaufmodell. Und die Frage ist halt nur, auf einer bestimmten Scheibenperspektive, also Zeitperspektive, könnte das kritisch werden.
Ja, definitiv. Und insbesondere dann, wenn man, wir haben das Problem ja schon mehrfach besprochen, ne? Aber insbesondere dann, wenn man gleichzeitig auch noch den Bereich einstellt, beziehungsweise abspaltet, verkauft, wo man vielleicht die Chance hätte, auch intern Innovation fördern und erzeugen zu können. Und das war ja der Grund, dass Take-Two Private Division eröffnet hat. Einen eigenen kleinen Indie-Publisher als Talentschmiede, könnte man sagen. Der Patrice Desilets von ehemals Ubisoft, der Assassin's Creed gemacht hat und die Prince of Persia-Spiele, die neuen, durfte dort sein Ancestors The Humankind Odyssey machen. War jetzt nicht so geil, ne, muss man dazu sagen. Aber die Hoffnung ist natürlich, na, vielleicht finden wir da doch irgendwie das nächste Minecraft. Nur, dass es diesmal unter unseren Fittichen entsteht und dann richtig groß wird. Ne, Kerbal Space Program haben sie als Marke eingekauft, weil sie gesagt haben, das machen wir jetzt richtig groß. Haben dann Kerbal Space Program 2 entwickeln lassen bei einem Studio, das mit dem ersten Teil überhaupt nichts zu tun hatte. Haben dann gemerkt, oh, die können das gar nicht. Haben dann ein eigenes Studio gegründet, das dann Kerbal Space Program 2 zu Ende entwickelt hat. Es kam mit einem technisch, also ich glaube mit bedenklich ist der Zustand noch wohlwollend umschrieben, ne, kam es auf den Markt. Und inzwischen haben sie das Studio, das sie extra gegründet haben, um Kerbal Space Program 2 fertig zu entwickeln, auch schon wieder zugemacht. Ne, also hast du gesehen, wenig Geduld, wenig tatsächlich auch Verständnis oder wenig, vielleicht Verständnis nicht, aber wenig Willen, dann in diesem Markt auch tatsächlich aktiv zu bleiben und dran zu bleiben. Sie hätten jetzt noch Tales of the Shire im Portfolio bei Private Division und ein neues Action-Adventure von Game Freak, das ist das Studio, was die Pokémon-Rollenspiele macht. Also durchaus interessantes Ding, die Pokémon-Spiele sind ja riesig. Aber Take-Two hat entschieden, nein, wir verkaufen das. Inzwischen weiß man, es ist an Investment, an eine Beteiligungsgesellschaft, so eine Private Equity Gesellschaft verkauft worden. Haveli Investments heißen die, die dann gleich mal die komplette Belegschaft eingestellt haben, die bei Annapurna gekündigt hat, einem Indie Publisher, bei dem es irgendwie Streit gab mit dem Mutterkonzern und gesagt hat, okay, gut, die machen das jetzt weiter halt in der Hand von dem Investmentunternehmen, aber Take-Two wird sich und das ist ein Zitat von Strauss Zelnick, vom Geschäftsführer, konzentrieren auf das Business of Big Hits.
The One Hit im Grunde, oder die Two Hits, die sie haben.
Das Business of Big Hits.
Ja, also klar, ne, die haben im Grunde ihre ein, zwei Bands, aber kriegen sie eine neue Band hin? Das ist ja, das meine ich mit der Strategieproblematik.
Klar, ja, und nicht nur
GTA
das.
GTA und ja. Red Dead.
Genau.
That's it, oder? Und der NBA 2K oder NBA.
NBA 2K, genau. Und halt Phyrexis. Genau. Ne? Phyrexis mit Civilization, mehr oder weniger. Und das ist eben der zweite Teil. Sie kriegen nicht nur keine neue Band zusammen oder sie sind nicht mehr daran interessiert, eine neue Band zusammenzukriegen, sondern, und das ist, glaube ich, halt dieser andere Teil der AAA-Krise, die alten Bands, die noch für sie spielen, spielen immer schlechter. Ich muss mal gucken, wie weit ich dieses Bild noch ausdehnen kann. Yeah.
Ich meine, GTA 6 wird spannend. Also klar, wird wahrscheinlich gut laufen, aber wir reden über 2 Milliarden, ne? Wahrscheinlich Entwicklungskosten. Man weiß es nicht genau, aber ja. Ich würde mal sagen, man kann solche Summen ja mal sich vorstellen.
Ja.
Also man sagt sozusagen sogar noch im Lifecycle betreuen und so weiter. Mhm. Mhm. Das ist schon ein Ding. Sowas gab es noch nicht. Das ist komplett neu für die Menschheit, dass ein Medienprodukt so hingestellt wird. Und es kommt drauf an, wohin sich das entwickelt und so weiter. Aber vielleicht mal, um das, was du sagst, mit dem Private Division oder überhaupt diese Phase so, wir brauchen diese Talentschmieden und so weiter. Ich glaube, wir müssen das größer zeichnen. Das ist ein Symptom in der Spieleindustrie und das können wir auf ganz viele Sachen sehen. Wir können das zum Beispiel nehmen auf das Thema, also Private Division, dieses wie Indie, blablabla, Innovationsschmiede, hat nicht funktioniert. Genauso, was wir ja auch sehen, ist, dass Live-Services nicht gut funktionieren, Live-Service-Modelle. Das können wir argumentieren, ja, weil die Spiele nicht gut genug sind oder was auch immer. Aber ich würde sagen, das ist ein Symptom der AAA-Industrie, die sich nicht einlassen können, strukturell und kulturell auf solche Modelle sich einzulassen. Das können wir auch größer ziehen und sagen, es ist auch sowas wie Early Access Games.
Ja.
Also all diese Modelle, worüber wir reden, ne, sowas wie Indie-Schmieden. Das bedeutet, du musst dich mal loslassen von quartalsweise getriebene Steuerung deiner Firma. Dass du nicht nur in diesen großen Zahlen denkst. Du müsstest ja viel kulturell integrierter denken. Aber auch weggehen zum Beispiel von der Wasserfallentwicklung. Also überhaupt dieses Live-Service bedeutet ja, jetzt unabhängig, ob man das gut oder schlecht findet, aber du musst ja komplett mal anders denken über Computerspieleentwicklung, über Community-Begleitung, über was muss am Anfang da sein, was ist eine Roadmap, wie viele Spiele sind im Live-Service in die Hose gegangen, weil die Leute das gebaut haben wie ein AAA-Spiel und sich gewundert haben, dass sie das also nicht halten können. Aber auch, und da wäre vielleicht Civilization 7 ein gutes Beispiel, warum geht man nicht den Early-Access-Schritt? Warum, wenn man mal eine neue Idee hat, haut man mal, sagt, ey, wir haben so eine riesen Community und seit Jahrzehnten auch alles Nerds, viele von denen. Warum sagen wir machen nicht ein echtes, ne, Baldur's Gate 3 lässt grüßen, Early-Access, lassen mal die Leute rein, wir nehmen das ernst, wir entwickeln das mit denen gemeinsam, am Ende haben wir ein Civ 7, wo die Leute nicht am Ende überrascht sind, wenn es scheiße ist, weil wir es scheiße entwickelt haben. Weil, und das ist, glaube ich, wirklich ein Effekt, die Gaming-Industrie denkt noch extrem in einer Wasserfallentwicklungslogik. Das hatten wir auch bei Cyberpunk 77 als Thema. 2077. Dass man, wenn man mal früher rauskommt, vielleicht mal früher diesen Touchpoint bekommt, diese Berührung bekommt. Aber, und jetzt kommen wir wieder sozusagen insbesondere bei diesen Kapitalmarkt- und Börsenorientierten, sie sind alle hit-driven. Wie der Strauß selten gesagt, dieses hit-driven macht dich natürlich aber anfällig für was mal Sachen nicht hit. Klein starten, groß werden lassen, all die großen Dinge, die wir haben, sind ja heute so entwickelt worden.
Ja, tatsächlich. Ja, Fortnite hat auch angefangen als die letzte Verzweiflungstat von Epic, wo sie einen Battle-Royale-Spielmodus an schon nicht funktionierendes PvE-Spiel angeflanscht haben. Und plötzlich ging es durch die Decke. Hearthstone bei Blizzard, ne, winzig klein angefangen als Hobbyprojekt, Feierabendprojekt. Dann echt groß geworden. Inzwischen jetzt nicht mehr so groß, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Und tatsächlich, glaube ich, ist diese Abneigung gegenüber Early Access einerseits schon dieser quartalsweisen oder beziehungsweise naja, Geschäftsbericht fokussierten Logik zu verdanken, dass man sagt, okay, wir brauchen jetzt aber den großen Hit, der uns dann im zweiten Quartal das Budget rettet, ne? Oder um die Ziele zu erreichen.
Du musst
ja
diese Logik komplett drehen.
So, genau.
Wie argumentierst du denn jetzt, ey, wir haben jetzt, lass uns mal irgendein AAA-Game nehmen, was weiß ich, was gibt's
denn aktuell so spannend? Nee, Quatsch.
Irgendeins. Und dann kannst du ja sozusagen in deinen Geschäftsberichtsdinger nicht immer diese Erwartungen heizen, ne, dass sie die Analysten, du müsstest ja eine ganz andere Kommunikationsstrategie fahren. Und ich glaube, man kann dieses Excitement, also ich glaube schon, dass das alles möglich ist. Ich glaube nur, die AAA-Industrie ist so sehr eingespielt auf diese klassische Logik, dass sie diese neuen Muster, wie man auch auf dieser Ebene mit diesen Themen umgehen kann, gar nicht internalisieren, bis hin zu, und ich glaube, bis hin in den Entwicklungsprozessen. Mhm. Weil ein Wasserfallentwicklungsprozess und ein mehr im Live-Service, mehr Community-orientiert, mehr Feedback einbauend, bedeutet ja auch, wie arbeite ich meine Backlog-Items ab? Wie sehr gehe ich weniger auf Feature-Creep und fokussiere mich auf die Kernelemente? Wer entscheidet darüber? Wie sehr spielt die Monetarisierung am Ende mit rein oder nicht? Das ist ein kultureller Wandel und ich glaube, da sind strukturelle Blockaden in den Konzernen noch drin oder auch einfach alte Denkmuster.
Ja, und auch, glaube ich, Angst vor den Communities zum Teil. Weil das ist so ein bisschen die andere Seite der Medaille. Ich glaube, wenn sie ein Civilization 7, ich meine, ich habe ja selber schon argumentiert in Talks, ich hätte das gerne gesehen, ne, dass sie nochmal in ein öffentliches Testing gehen mit dem Spiel. Nicht nur, weil dann irgendwie das letzte Zeitalter nicht drin ist oder weil halt bestimmte Spielsysteme nicht durchdacht sind, aber doch wenigstens wegen dem Interface. Also, dass ich keine Meldung bekomme, wenn eine von meinen Städten erobert wird. Ich verstehe es nicht, das müsste man in der Beta eigentlich schon feststellen. Also, wir hätten diesmal einfach intern vielleicht eine Runde spielen können. Aber ne, gerade um solche Sachen wenigstens rauszufischen, geht in ein Testing. Und ich glaube, es ist eher dann die Angst, dass man dann schon einen Backlash bekommt, der nachdem dieses Spiel gar nicht mehr auf die Beine kommt.
Ja.
Auch weil die Erwartungen halt an ein AAA-Spiel vielleicht aus unserer Spielersicht, natürlich, also ehrlich gesagt, ich habe natürlich auch hohe Erwartungen und höhere Erwartungen an ein Civilization 7, als ich es beispielsweise an irgendein No-Name-4X-Strategiespiel habe, weil das einfach eine Serie ist, die es so lange schon gibt, die ich so lange spiele, die so lange auch schon so stark und gut ist, ne, wie sie es war, dass sie sich auch so lange gehalten hat, dass ich jetzt auch sagen würde, und jetzt machen die ein Early Access, weil sie nicht weiter wissen, ne?
Ja, aber komm, ich versuche mal, ich könnte mir, also wir sind ja nicht in den Organisationen drin, wir kennen nicht alle Logiken und so weiter. Aber weißt du, was ich mir auch vorstellen könnte, wenn ich als Projektleiter, Senior Producer auf so einem großen AAA-Ding sitze, dann kann ich mir vorstellen, also die Frage ist, muss man sich doch stellen, warum hat es bei Baldur's Gate 3 zum Beispiel funktioniert und warum haben alle anderen Angst davor? Und ich könnte mir vorstellen, in so größeren Strukturen, EA, was weiß ich, Take-Two, vielleicht habe ich halt als Producer, ist das halt eine viel größere Herausforderung. Da muss ich ja immer bereitstehen, Report machen, dann fragen die mich die ganze Zeit, ne, warum ist es hier? Also ich habe ja viel mehr Druck als Producer, als Projektmanager und so weiter, immer wieder mich zu rechtfertigen, ja, warum gerade die Early Access Phase so oder so läuft. Und ich glaube, was es braucht, ist auf der anderen Seite, und deswegen auch der CEO von Larian, der das dann sagt, okay, ne, also irgendjemand sagt, ey, wir gehen den Weg und wir nehmen das ernst und wir machen den Leuten nicht Druck, weil, also ich glaube, die das so richtig ernst nehmen, wo dann der Producer oder der Senior Producer oder der Projektleiter nicht die ganze Zeit rechtfertigen muss, warum vielleicht gerade das eine so läuft, die Verkaufszahlen vielleicht nicht so sind, wie man sich das vorgestellt hat. Das Marketing muss dann auch damit ganz anders umgehen. Und ich glaube, innerhalb der Organisationsstrukturen, der Managementstrukturen ist, glaube ich, diese Vorstellung, wie man mit dem Druck umgeht, anders, beziehungsweise sie sind nicht da. Und das müsste man ja auch erstmal als Struktur etablieren, versus, okay, ich weiß, wie das ist, wir schauen, dass es, ne, am Ende gibt's Crunch, wir polishen noch ein bisschen, das Marketing macht ein bisschen Push und dann drücken wir mal die Daumen, dass es gut durchgeht und die Influencer das mögen. Und ich glaube, diese Umstellung ist für die Großen schwierig. Natürlich, die Indies haben alle drauf, ne, also die kennen das wahrscheinlich gar nicht anders, aber in den großen Bereich. Und aber deswegen glaube ich, es wird keinen Weg daran vorbeiführen, dass man diesen Weg gehen muss. Weil, ich glaube, spätestens auch sowas wie Spider-Man 2, was, glaube ich, schon sehr stark an den Erwartungen vorbei war und von den Kosten sehr krass war, macht ja deutlich, das ist kein Weg nach vorne.
Ja. EA versucht es ja so ein bisschen, gerade zumindest ein wenig in diese Richtung zu rücken, sagen sie. Ne, ich muss sehr viele Disclaimer gerade einbauen in meinen Satz, weil ich bin erstmal gespannt, was draus wird. Aber
Dragon Age zum Beispiel hat ja gut geklappt in der Lobby.
Ja, bei Dragon Age war ja Wasserfall galore. Ne? Einfach ja, nur jahrelang im stillen Kämmerlein ein Spiel vor sich hin entwickeln, dann wenige Monate vor Release den Titel ändern und dann, naja, wundert man sich, wenn es dann leider auch 10 Jahre nach dem letzten Teil nicht mehr so gut funktioniert. Na, vielleicht wird es bei Mass Effect 5 besser. Das entsteht ja jetzt bei dem, was von BioWare noch übrig ist, nachdem Leute entweder entlassen oder auf andere EA-Projekte verschoben wurden. Oder es kommt gar nicht mehr, ne, am Ende, weil vielleicht merken sie auch irgendwie auf dem halben Weg, dass sie es gar nicht mehr machen wollen. Aber das Eigentliche, was ich sagen wollte, ist, eines der Projekte, auf das Leute auch verschoben wurden, die bei BioWare gearbeitet haben, ist Battlefield. Wo sie ja jetzt angekündigt haben, dass Battlefield Labs jetzt aber wirklich ihr Community-Entwicklungsprogramm wird. Und immer wenn ein großer Publisher Community-Entwicklungsprogramm sagt, sagen wir alle Bullshit. Ja, wir haben es schon so oft erlebt, auch bei Ubisoft mit Ghost Recon, so oft erlebt. Es ist Mumpitz. Es ist halt eine Marketingstrategie, das zu machen. Es interessiert sie nicht, was dabei rauskommt. Sie wollen nur, dass man sich mitgenommen fühlt, weil sie haben natürlich ihren Plan, wie dieses Spiel aussehen soll. Aber wenn wir mal eine Millisekunde lang glauben, dass tatsächlich das, was sie versprechen für Battlefield Depths, dass die Community, nicht die komplette Community, aber ein Teil davon, zumindest wirklich Spielmechanik, Spielmodi und vieles, was halt dieses Spiel am Ende ausmachen soll, frühzeitig testen und Feedback geben und dieses Feedback dann auch tatsächlich konstruktiv umgesetzt wird und zu einem besseren zu einem besseren Spiel führt, also zu einem besseren Battlefield, dann könnte das immerhin so eine Richtung Early Access für AAA sein. Ich glaub's nur erst, wenn ich es sehe. Weil bisher klingt's für mich auch noch sehr nach so einem üblichen Marketing-Ding.
Genau, und ich hätte ja gesagt, zum einen haben sie ein Strategieproblem, weil sie eigentlich sich kaum bewegen können, weil sie so ein bisschen festgesteckt sind in ihrem aktuellen Modell, weil sie damit gut Geld verdienen. In der BWL nennt man das Innovationsdilemma. Man schmeißt lieber immer Geld auf das Ding, was läuft. Und auf der anderen Seite ist, glaube ich, ein Riesenproblem, was sie haben, ist ein Glaubwürdigkeitsproblem. Also das, was du ja sagst, resultiert ja auch über Jahre lang, wo AAA, EA und so weiter Dinge sagen. Und ich würde sagen, wenn man ein bisschen im Gaming drinsteht, merkt man, es geht nur darum zu monetarisieren. Also Man macht jetzt Early Access Dinger, dass man 5 Tage vor, jeder weiß, sie wollen dann einfach diese 10, 15 Euro für die Leute, die nicht die 5 Tage warten können, verdienen.
Ja, Blödsinn.
Und deswegen ist sowas halt super schwer fragwürdig. Wie glaubwürdig ist das? Am Ende ist das auch nur so ein Community-Modell, wo sie so einen Developer-Pass einverkaufen wollen, damit ich da auch. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung, wo ich denke, und die Frage ist halt, wie kommen sie aus dieser Glaubwürdigkeitskrise raus? Weil keiner mit denen glauben, dass sie das ernst meinen.
Exakt. Das ist das, was ich vorhin meinte. Nicht nur schaffen sie es nicht, neue Bands aufzubauen, ne, zumindest die großen alten Publisher schaffen es nicht. Es entstehen ja um sie herum ständig neue Bands. Ne? Aber sie schaffen es nicht. Und die alten Bands, die sie haben, fallen auseinander. Ne? BioWare ist nicht mehr das, was wir mal kannten. Und hat auch inzwischen nicht mehr den Ruf, den es mal hatte. Ein Firaxis, mein Civilization 7 ist kein Totalausfall. Ich hatte echt Spaß mit dem Ding. Aber auch die haben Glaubwürdigkeit verloren, insbesondere angesichts ihrer Kommunikation. Ne? Wenn ich eines der neuen Spielelemente demonstriere an London als Stadt und dann ist Großbritannien nicht im fertigen Spiel, sondern wird hinterher als DLC verkauft. Es ist doch albern. Das ist doch Satire. Ja? Und natürlich haben sie sich damit ein Glaubwürdigkeitsproblem selbst hingelegt. DICE, Battlefield, dasselbe. Ich meine, DICE ist immer noch natürlich das Hauptstudio hinter Battlefield, werden aber inzwischen halt geführt von Vince Zampella von Respawn, weil sie glauben, okay, das ist halt wenigstens jemand, der mit irgendwie den Titanfall-Spielen und Star Wars Jedi Spiele rausgebracht hat oder mitverantwortet hat, die einen guten Ruf haben, ne? Die jetzt auch nicht fehlerfrei waren, aber wo man gesehen hat, auch in Star Wars Jedi kann sich als Singleplayer-Abenteuer noch sehr gut verkaufen und sehr gut platzieren. Lassen wir den doch jetzt so das Battlefield-Franchise betreuen, weil DICE alleine würden die Leute inzwischen wahrscheinlich aussagen, habt ihr es eigentlich noch drauf? Wisst ihr eigentlich noch, was Battlefield ausmacht nach all den Experimenten mit Operators und was weiß ich was, Klassen und hin und her, was Spielmechanik angeht und Modi angeht und brauchen wir doch Battle Royale oder was macht jetzt eigentlich ein gutes Battlefield aus? Also versteht ihr überhaupt noch, was wir wollen? So. Und ich glaube, das zieht sich halt durch viele, gerade jetzt, wenn man so ein bisschen guckt, wie alt wir sind, ne, durch viele dieser Studios, dieser Marken, mit denen wir einfach aufgewachsen sind. Sims ist ja, mein Gott, wenn wir schon bei EA sind, Sims und was damit veranstaltet wurde, ne, wo es erst heißt, okay, Projekt René ist doch kein Sims 5, sondern irgendwie doch nur so ein Anbau an Sims 4, irgendwie so eine Iteration von Sims 4, die dann kommen soll. Plus, hier sind Remaster, beziehungsweise Re-Releases, beziehungsweise einfach nur lieblos auf den Markt geknüppelte neue Versionen von Sims 1 und 2. Für einen Haufen Geld. Ne, für irgendwie 40 Euro oder was du dafür zahlst. Also jetzt kann ich nicht mal, also Sims war über Jahre eine Marke, die eine wirklich starke Community hatte, wo die Leute Mods gebaut haben, wo die Leute super aktiv waren in Foren und Co. Und das ist jetzt eure Antwort und euer Geschenk an sie zum 25. Jubiläum. Ihr versteht eure Marken nicht mehr, eure Teams verstehen offensichtlich nicht mehr, was die Leute wollen. Also vollkommen, ich illustriere nur alles, was du gerade gesagt hast, mit ganz viel Glaubwürdigkeitsverlust.
Ja, und ich würde sagen, und das ist leider dann auch ein Teil von dieser Entwicklung, dass die Budgets immer größer werden, bedeutet ja auch sozusagen, man ist immer mehr nur ein Rädchen und das Kreative kommt ja dann auch irgendwann zu kurz. Und am Ende geht es darum, Excel-Tabellen, Kalkulationen sicherzustellen. Und ich glaube, das ist ja auch etwas, was man dann auf der Ebene beobachtet, wo genau dieses lieblose, dieses, was ist die Seele? Ich glaube, man muss einfach akzeptieren, dass wir da auf der Ebene wahrscheinlich wirklich nicht mehr viel davon finden, was bestimmte Spiele ausgemacht haben. Deswegen, ich meine, ich habe das ja in diesem Podcast schon ein paar Mal erwähnt, ich bin ja komplett weg von dieser AAA-Welt aus, natürlich so ein paar spannende Inseln und man beobachtet das halt woanders, ne? Aber wie gesagt, aber da fließt halt die Masse des Geldes nicht hin.
Ja. Es gibt ja, und ich meine, das wird vielen von euch jetzt auch im Kopf rumschwirren, weil ich vorhin auch gesagt habe, es entstehen neue Bands. Das CD-Projekt, haben wir damals schon gesagt, war ja so ein bisschen schon das neue, ja, wenn man so möchte, das neue BioWare, ne, weil sie dann wieder angefangen haben, klassische, gute Singleplayer-Rollenspiele zu machen. Inzwischen sind sie natürlich auch so groß und nach dem Cyberpunk, nach der Problematik einfach zum Release auch auf den alten Konsolen, muss ich sagen, haben die halt auch Vertrauen verloren, dass sie jetzt dann mit The Witcher 4 wieder einfangen müssen.
Wobei ich dann schon eine Differenz machen würde. Also ich
definitiv.
Ich sehe einen riesen Unterschied zwischen CD Projekt und EA zum Beispiel.
Ja,
was
absolut.
Die Seele des Unternehmens angeht. Ich glaube auch bei CD Projekt ist es auch einfach, der Umfang ist plötzlich deutlich größer geworden. Aber am Ende reden wir bei CD Projekt immer noch zwischen, ich glaube, 1000 Leute, die an einem Spiel arbeiten versus 8000 Leute, die an Call of Duty und was weiß ich, wie viele an GTA arbeiten. Und ich würde noch sagen, dass bei CD Projekt noch sehr viel da ist, was bei anderen noch vielleicht nicht mehr da ist.
Ja, plus der Bußgang, den sie hingelegt haben, möchte ich einfach bei Publishern mal sehen, also bei den großen Publishern. Weil sie haben ja dann, nach eigener Aussage können wir jetzt natürlich nicht überprüfen, aber wenn es stimmt, 40 Millionen Euro investiert, um Cyberpunk 2077 überhaupt erstmal auch auf den Konsolen auf das Niveau zu heben, das es verdient hat und das es auf dem PC hatte. Ne? Also überhaupt mal 40 Millionen erstmal reinzustecken, dann zur Version 2.0 zu kommen und sagen zu können, okay, jetzt läuft es auch auf den Konsolen rund. Wir waren bereit, dieses Investment nochmal zu machen, weil wir gesehen haben, wir haben euch enttäuscht. Bis hin zu dem Update, was dann die U-Bahn noch eingebaut hat, die mal in einem Trailer zu sehen war, was Leute enttäuscht hatte. Also diesen Bußgang zu machen und auch so öffentlich zu machen, auch das würde ich so einem AAA-Großpublisher nicht zutrauen, weil er natürlich schon ans nächste Ding denkt. Ne?
Anthem.
Ja, zum Beispiel. Genau, aber Anthem 2.0 wäre das gewesen. Also vielleicht, wenn es gut gewesen wäre. Ne? Bei BioWare tatsächlich, ja, Anthem war halt einfach nicht gut, beziehungsweise spielmechanisch gut, aber so vom Setting und von der Story und von allem, also Rollenspielsystem, also alles. Ne? Aber sie wollten es ja umbauen. Und dann dieses Anthem 2.0 zu nutzen, um zu sagen, hey, guck mal, wir haben gelernt, wir haben da nochmal richtig Kohle reingesteckt. Schaut mal, es gibt eine neue Story, eine neue Kampagne, ein viel besseres Spielgefühl, wie auch immer. Wollten sie ja, die Chance haben sie nicht bekommen.
Ja, und ich würde sagen, man merkt halt, was ist die leitende Idee in Unternehmen? Und wir müssen da doch wirklich wahrscheinlich scharf sagen, die leitende Idee bei Electronic Arts und Take-Two und so weiter ist am Ende eine andere als die wahrscheinlich bei einem CD Projekt oder andere auch eher indie-orientierten Unternehmen, die wahrscheinlich sagen, lass uns schauen, dass wir was Gutes auf die Straße bringen. Und am Ende ist es dann, ey, scheiß drauf, Ubisoft sage ich, über die reden wir heute nicht.
Nee, bitte, also wir haben so oft über Ubisoft geredet.
Genau, aber am Ende, egal, dann hat halt BioWare sein Vertrauen und seine Kredibilität und seine Historie vergeigt. Das Geld ist es uns nicht wert. Ne? Und das ist ja am Ende, und man muss auch ehrlicherweise gestehen, Unternehmen wie EA, die reizen ja auch immer aus. Ne? Sie gucken auch immer, was ist die Shifting Baseline, in der wir das ne, machen wir mal übertriebene Lootboxen in irgendeinem Star Wars Spiel. Ach doch nicht, wir nehmen sie wieder zurück. Und das zeigt ja am Ende, was ist die Vertrauensebene? Ist die Vertrauensebene eher so, ja, wir reizen aus und dann entschuldigen uns und wir sind ja alle Gamer und wir lieben Gaming oder nee, lass uns mal schauen, dass wir das Medium, was auch immer und nachhaltig das Ding hier nach vorne bringen und das ist es nicht. Und ich habe, das ist jetzt auch keine News für jemanden.
Nee. Mein absoluter größter Lacher in letzter Zeit waren einfach die wieder eingeführten Lootboxen in Overwatch 2, die sie ja dann für ihre neue Saison auch noch angekündigt hatten unter der Rubrik eine neue Ära der Innovation und Begeisterung. Das kannst du nicht ernst meinen. Natürlich war diese Innovation und Begeisterung nicht bezogen auf die Lootboxen, sondern darauf, dass Boni, dass es jetzt freischaltbare Boni gibt für die Helden, dass man damit mehr Varianz in die Partien bringt, dass man grundsätzlich halt neue Gameplay-Ideen auch hat für Overwatch 2. In Ordnung, aber sie haben eben nicht nur neue Gameplay-Ideen für Overwatch 2, sondern sie bringen auch eine alte Monetarisierungsidee wieder zurück, die schon viel Schelte eingesteckt hat, zu Recht einfach. Nur, dass es jetzt eine Anzahl gibt für Drop-Chancen. Also jetzt weiß ich, dass ich 5,1% Chance auf ein legendäres Cosmetic habe in dieser Lootbox. Und du denkst, also, und das meine ich, ne? Also, ist das die Ära der Innovation und Begeisterung? Ist das das Maximale an Innovation und Begeisterung, was ich noch erwarten kann? So ein bisschen. Und ja, tatsächlich,
das wird sich, wahrscheinlich Geschäftsmodell und Monetarisierungsinnovation. Dafür wird es wahrscheinlich irgendwelche großen Meetings und Events geben, wo dann die ganzen Monetarisierungsmanager, die schon vorher im Podcast darüber diskutiert haben, wie krass diese Statistik und so weiter ist.
Moment.
Und dann feiern die sich alle.
Du meinst, wir könnten Monetarisierungsmanager werden? Also ich meine, es könnte ja auch jeder Zug in Civilization einfach Geld kosten. Das könnte Free-to-Play sein. Und jedes Mal, wenn du auf Runde beenden klickst, kostet es halt 10 Cent. Es ist ja nur gutes Game-Design, wenn du auf neue Runde klicken möchtest, aber es, ne, dann, es läppert sich dann halt.
Ein paar Dark-Design-Patterns, dass die Leute ein bisschen abhängig werden.
Ja, genau. Ja, fürchterlich.
Ich sag nur Factorio. Ganz schlimme Dark-Design-Patterns.
Aber wenigstens nicht Free-to-Play und mit Ingame-Käufen. Naja.
Aber das ist ja die Krise, ne? Die Krise ist eine Ideenkrise, die strukturell bedingt wegen den Gegebenheiten, in denen diese großen Unternehmen stecken, wirklich nicht mehr viel Spielraum haben, weil jede Entscheidung, die weggeht von das weiterzumachen, was uns jetzt gerade unglaublich viel Geld bringt, obwohl wir wissen, dass wir teilweise tote Pferde reiten, nicht sinnvoll ist.
Ja.
Und damit so ein bisschen feststeckend.
Ja.
Und auch keine Alternativen gibt, ne? Das ist das andere große Problem.
Genau. Und denk doch einfach mal an mich. Also denk doch mal an uns, an Spielerinnen und Spieler, statt an Ergebnisse. Das ist ja das, es stand auch neulich unter einem Talk, den wir geführt haben zum Thema Ubisoft. Und wir meinte, ja, das ist ja genau die Argumentation, die ihr hier vortragt, die Unternehmen so von den Spielern trennt. Weil wir natürlich die Unternehmenssicht genau geschildert haben, dass sie zuallererst an Investoren denken und überlegen, okay, wie erreichen wir unsere Ziele und wie überleben wir finanziell und wie behalten wir das Unternehmen am Laufen, sind ja durchaus wichtige Fragen für die Geschäftsführung, sage ich jetzt mal. Aber dass sie in ihrer Kommunikation halt auch nicht für die Spielerinnen und Spieler kommunizieren. Wir selber wünschen uns das aber natürlich. Ich möchte wissen, warum das neue Battlefield auch für mich was Geiles sein soll. Ne? Also vielleicht jetzt nicht für mich, weil ich nicht der größte Battlefield-Fan bin, aber wisst, was ich meine. Ne? Ich möchte verstehen können, was das Besondere ist am neuen Dragon Age. Ich möchte doch, ne? Also ihr sollt es doch für mich machen und nicht um Geld zu verdienen. Und ich glaube natürlich, die Leute, die bei diesen Publishern arbeiten, die sehen das ja so, die wollen ein geiles Spiel machen. Im Idealfall eines, was sie auch selber gerne spielen. Das war ja auch das, was letztes Jahr der Sven Winke bei den Game Awards gesagt hat von Larian. Der meinte, macht ein Spiel nicht, um es zu monetarisieren, sondern macht ein Spiel, wie ihr es selber gerne spielen wollen würdet. Und dann werdet ihr ein gutes Spiel machen, was hier vielleicht auch die Game Awards gewinnt.
Ja, und böse könnten wir doch argumentieren, dass diese ganzen Spiele, die sie gemacht haben, um zu monetarisieren, auch alle einfach in die Hose, also viele von denen in die Hose gegangen sind, ne? Marvel's Avengers, Anthem. Ja, und jetzt mal hier, ich habe gerade zwei Beispiele auf meiner Liste hier stehen. Wir sehen doch, jetzt von vornherein sofort in diese Logik reinzugehen, ist jetzt auch nicht wirklich die Erfolgsstrategie. Man muss auch sagen, Hit-Driven Business, also muss es mal diesen einen Hit machen, dann den musst du erstmal hinkriegen. Aber die meisten Hits, über die wir doch aktuell reden, sind alte Hits. Und was sind sozusagen die nächsten Hits? Und ich würde auch niemandem sagen, da sitzen jetzt die Leute in Unternehmen und wollen die bösen Spiele machen. Aber ich würde sagen, es ist wirklich ein systemisches und strukturelles Problem. Wie aktuell Unternehmen in der Gaming-Industrie wahrscheinlich gesteuert werden, die Management-Ebenen incentiviert werden, die Performance gemessen wird, woran man sich auch im Markt misst, was sofort was bringen muss. Das sind ja alles strukturelle Dinge, die, wenn ich morgens an meinem Arbeitsplatz sitze, eigentlich einen guten Job machen will, am Ende schaue, aber irgendwie muss ich das noch hinkriegen, dass ich, ne, auch vielleicht immer nur noch meine Karriere vorwärts komme. Und ich glaube, das ist eine strukturelle Herausforderung, die wir, und das ist, man muss auch einfach reagieren, der Kontrast dazu, die Innenindustrie oder auch so ein Unternehmen wie Larian, die ja ganz anders ticken, zeigen ja, dass es anders geht. Also wir haben sozusagen ja den Kontrast dazu, sehen wir ja. Und da sehen wir, dass es, ne, die spannenden Hits kommen ja aktuell eher aus dem Indie-Bereich, die dann plötzlich durch die Decke gehen. Hades vielleicht mal so als ein Beispiel, das mir gerade durch den Kopf geht. Oder Factorio natürlich.
Ja, ist noch gar nicht erwähnt, ja.
Genau, ja, muss ich noch ein paar Mal erwähnen. Balatro nicht zu vergessen oder Brotato und was man so in den letzten Jahren so gesehen hat.
Ja.
Die sind ja da und das ist evident, dass da die Herausforderung ist. Aber natürlich, und das ist vielleicht die Leute, die vielleicht jetzt meine oder unsere Position kritisieren und sagen, was redet ihr da? Da ist das ganze Geld, ne, bei diesen 5, 6, 7, 10 Spielen. Ja, aber was ist danach? So, wie geht's denn jetzt weiter? Was ist die Strategie? Und ich glaube, das ist die Ideenkrise in der Strategie.
Ja, ganz genau. Ein bisschen muss ich schmunzeln bei einem Zitat von unserem alten Freund Lars Wingefors von Embracer, der nun wirklich schwere Zeiten hinter sich hat, weil wir, na, das haben wir auch schon besprochen, dieses große Embracer-Konstrukt, der über Jahre begleitet haben, auch hier im Podcast, wie es gewachsen ist, zu einem Unternehmen, das sich immer mehr Entwicklerstudios und Co. einverleibt hat, bis der Crash kam, weil ein Deal geplatzt ist, viele Studios geschlossen werden mussten, viele Projekte eingestellt werden mussten, unter anderem Piranha Bytes gibt es seitdem nicht mehr. So, und Lars Wingefors von Embracer hat gesagt, der Erfolg von Kingdom Come Deliverance 2 erinnert uns an unsere Kernaufgabe, großartige Produkte auf den Markt zu bringen. Das ist, also, das hat fast schon was, das, also, das ist quasi kondensiert, der Bußgang in einem Satz. So ein bisschen. Dass ich das mal von Lars Wingefors hören würde, der sonst auch nur, der sehr, ich sag mal, sehr zahlenfokussiert gesprochen hat, was Wachstum seiner Unternehmensgruppe angeht.
Ja.
Wundervoll.
Ja. Ich meine, er hat eine Wette gemacht, die Wette ist in die Hose gegangen. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist ja gut, dass die Erinnerung gekommen ist, dass vielleicht gute Spiele den Unterschied machen.
Verrückt, oder? Das ist das Allerverrückteste.
Aber der Reminder ist ja gut.
Gute Spiele. Wir brauchen gute Spiele, um Geld zu verdienen. Eine frohe Botschaft. Es ist auch tatsächlich so, das meinte ich mit den neuen Bands, die entstehende CD-Projekt war vor ein paar Jahren, als sie dann The Witcher 2, 3 gemacht haben, die neue Band, wo man gemerkt hat, oha, die können ja richtig was, für alle, die es bei The Witcher 1 noch nicht gemerkt haben, was übrigens auch fantastisch war, sagst du dazu. Jetzt ist eine dieser neuen Bands Warhorse. Einfach mit Kingdom Come Deliverance 2. Der erste Teil, da das Spiel in Tschechien entstanden ist, war schon nicht sehr teuer, aber sehr erfolgreich. Sie haben damals gesagt, das hat so 57 Millionen tschechische Kronen gekostet. Es war nach damaliger Währung ungefähr 36 Millionen US-Dollar. Also zwei Gollums ungefähr.
Das ist sozusagen die Messkategorie. So ja, also nach oben und nach unten.
Ja, ich rechne.
Ich habe gesagt, wir müssen eine Benchmark. Ich finde, es macht so Sinn. Wir sollten nicht Red Dead Redemption als Benchmark setzen, sondern wir setzen Gollum als Benchmark.
Ja.
Da können wir viel besser nach unten und oben abgrenzen.
Also bei,
das heißt, um AAA zu identifizieren, haben wir Gollum und dann können wir anfangen, jetzt Abstände zu messen.
Ja, genau. Das ist, wie man alle Flächen in Fußballfeldern misst, messen wir jetzt alle Spielentwicklungskosten in Gollums. Man könnte auch sagen, es ist ein Fünftel GTA 5. Weil GTA 5 hat damals, und das ist ja auch schon über 10 Jahre her, ne, und damit wir uns alle hier nochmal alt fühlen, GTA 5 ist vor über 10 Jahren erschienen, hatte das schon 137 Millionen Dollar in der Entwicklung gekostet.
So, nur ein Zehntel von GTA 6 wahrscheinlich.
Ja, GTA 6 wird, also Spekulationen zufolge, mindestens 250 Millionen kosten. Und du hast es vorhin schon gesagt, die Schätzungen gehen rauf bis 2 Milliarden Dollar, die da reinfließen, inklusive Post-Launch-Content.
Genau, so. Ich würde sagen, das ist inklusive Lifecycle, Betrachtung.
Also alles, was so in den ersten Jahren nach Release noch an DLCs, Online-Modus, Cosmetics, was auch immer sie da machen, kommt. Genau, aber Wahnsinn, wahnsinnige Zahlen. So, Kingdom Come Deliverance 2, da hat Daniel Wawra neulich in einem Interview fallen lassen, hat ungefähr 1 Milliarde tschechische Kronen. Schade, ich hätte damit eigentlich anfangen müssen. Kingdom Come Deliverance 2, Milliardenspiel. Da haben wir es.
Genau, Milliardenspiel. Weil lustigerweise hattest du mir das vorhin geschrieben und ich habe auch Milliarde gelesen. Und ich so, was? Und du hast gesagt, nein, tschechische Kronen.
Ja, genau. Also 1 Milliarde tschechische Kronen sind ungefähr 42 Millionen US-Dollar nach heutigem Währungskurs. Und selbst das ist ein Schnäppchen. Innerhalb vom ersten Tag nach Release haben sie diese Kosten wieder eingespielt gehabt mit 1 Million Verkäufe. Inzwischen, nicht mal 14 Tage nach Release, liegen sie bei über 2 Millionen Verkäufen. Es ist ein wundervolles Spiel. Einfach natürlich für alle, die es noch nicht gespielt haben, hat eine tolle, mittelalterliche, sehr lebendige und glaubwürdige Rollenspielwelt, in der ich viel Spaß damit hatte, Leute vom Pferd zu ziehen und zu verprügeln, beziehungsweise verprügelt zu werden, weil ich bin einfach nicht gut in dem Kampfsystem. Also hier ist ein neuer Champion im Kleinen, der etwas schafft, und da komme ich wieder ein bisschen zurück auf unsere philosophische Diskussion, was ich in AAA-Spielen oft so gar nicht kriege, nämlich diese glaubwürdige Weltsimulation. Natürlich in einem kleineren Maßstab. Ja? Es gibt da keine 1000 Planeten wie in einem Starfield. Aber die Bereiche, in denen ich mich bewege, fühlen sich natürlich an. Da reagieren Leute drauf, wie ich angezogen bin oder wie ich stinke. Und lassen entsprechende Sprüche fallen. Wenn ich eine Mütze auf den Boden schmeiße, kommt vielleicht irgendein Typ, hebt sie auf und setzt sich auf und sagt, oh, eine nette Mütze, so ungefähr. Also diese Art von reaktiver, glaubwürdiger Welt, wo ich vor Jahren noch gesagt hätte, das ist, naja, wäre eher was AAA voranbringen müsste und was sich ja auch Rockstar sehr stark auf die Fahnen geschrieben hat, so wir wollen eine Welt bauen, in der wirklich alles auf das reagiert, was du machst und du kannst machen, was du willst. Wenn du in Red Dead Redemption jemandem die Waffe ins Gesicht hältst, können 40 absurde Kaskaden an Chaos passieren. Einfach, du hast jedes Mal ein tolles neues Video, was du auf deinen YouTube-Kanal stellen kannst oder wovon du Leuten erzählen kannst auf Reddit oder. So, das entsteht jetzt plötzlich auch wieder, muss man sagen, so wie damals bei Gothic, im Kleinen, bei einem überschaubaren Studio. Sie haben immerhin 250 Mitarbeiter, ne? Will ja auch nicht sagen, dass sie winzig sind bei Warhorse, aber halt auch in einem Land, wo die Löhne nicht so hoch sind, für 42 Millionen Dollar. Es geht doch.
Mhm. Ich versuche das gerade ins Verhältnis zu setzen zu Call of Duty mit ihrem 700 Millionen Budget, 30 Millionen Verkäufen, aber 8000 Mitarbeitern. Das war wahrscheinlich relativ gesehen gar nicht so übel,
ja,
was Warhorse geschafft hat.
Ja.
Weil man muss ja auch ich glaube, der Wechselkurs ist aktuell in den USA auch sehr stark, man müsste jetzt die Kaufkraft eigentlich in Richtung gegenrechnen, dann würde man wahrscheinlich gar nicht so schlecht landen. Aber das wäre sozusagen, ja, ich meine, ich habe mich damit noch gar nicht so richtig auseinandergesetzt, aber ist das schon überraschend, wie gut es sich verkauft hat?
Nicht.
Oder ist es besonders?
Nicht
für so ein Spiel?
Ja, das würde ich schon sagen, weil es immer noch ein sehr europäisches Thema natürlich ist. Das ist ja ein Spiel im böhmischen Mittelalter. Ich glaube, wenn man jemandem aus den USA, das ist nicht böse gemeint, das ist einfach weit weg, ne, aus den USA oder aus China sagt, das böhmische Mittelalter, dann sagen die so, was ist das? Ne? Warum interessiert mich das? Was, da habe ich keinen persönlichen Bezug zu. Ne? Sagen bestimmt schon viele Leute hierzulande auch. Und angesichts dessen haben wir ja auch immer die Befürchtung gehabt, es wird kein großer internationaler Hit. Auch weil wir gesehen haben, im Google-Suchvolumen und bei allen Auswertungen, die wir gemacht haben, Kingdom Come Deliverance 2 beispielsweise in den USA ist vom Suchvolumen her, gemessen an der Bevölkerungsgröße, ein viel kleineres Thema, als es beispielsweise in Deutschland ist oder in Osteuropa, in Polen, in Tschechien. Und jetzt, wenn man sieht, okay, 2 Millionen Verkäufe sind natürlich nicht völlig durch die Decke, aber sie haben die Entwicklungskosten schon mit der Hälfte davon eingespielt und es wird ja auch noch weitergehen. Die Sales und DLCs und Updates und so, die kommen ja auch erst noch, mit denen man dann noch mehr verkauft.
Und hast du eine Idee, warum das so gut gelaufen ist?
Ich glaube, weil es ein bisschen von der Glaubwürdigkeit lebt, die AAA verloren hat. Weil du siehst, okay, hier ist ein Studio, was mir was versprochen hat, was sie auch einhalten. Wir haben sehr viele Interviews geführt und sehr viel gesprochen mit Leuten von hinter den Kulissen. Ich will nur eine Anekdote erzählen. Wir werden das demnächst nochmal ausführlicher aufbereiten an anderer Stelle. Kleiner Teaser. Ja. Aber die eine Geschichte, die sie uns erzählt haben, war, wie sie drüber diskutiert haben im Studio, wie sie die Open World befüllen, weil sie haben gemerkt, wir haben eine sehr große Welt, ne, gebaut, die ist auch größer, zumindest als im ersten Teil, ist natürlich nicht so riesig wie Starfield logischerweise oder wie andere Open World Spiele, aber sie haben überlegt, wie befüllen wir die, und dann haben manche Leute im Team angefangen zu argumentieren, komm, lass noch Fetch Quests einbauen, ne, hole 5 Hasenzähne, hole 7 Mützen und Hüte oder sowas. Und dann musste tatsächlich der Abteilungsleiter dieses Open World Teams sich gegen sein eigenes Team durchsetzen und sagen, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass wir da so lieblosen Füllmüll reinbauen, sondern wenn wir was machen in dem Spiel, dann soll es sich handgebaut und liebevoll anfühlen. Das heißt jetzt nicht, dass jede Quest, die in Kingdom Come Deliverance 2 auch am Ende drin ist, den großen literarischen Bogen spannt. Ne? Oder dass es alles riesige Aufgaben sind. Mein Lieblingsbeispiel ist, eine Quest, die ich hatte, war, es steht ein Typ irgendwo im Wald und sagt, oh nein, ich habe einen wichtigen Brief verloren. Dann frage ich erst, ja, kann ich dir suchen helfen? Und er so, naja, ich weiß ja nicht mal, wo ich ihn verloren habe. Der ist weg, das kannst du vergessen. Aber weißt du was? Verkloppt mich doch einfach, dann kann ich zu meinem Herrn zurückgehen und sagen, ich wurde überfallen, der Brief wurde mir geklaut, dann werde ich nicht bestraft. Ja, dann verkloppe ich den, dann liegt er am Boden und sagt, Dankeschön, Kumpel. Und das war die Quest. Ne? Ist natürlich jetzt auch nicht irgendwie das große Ding, aber es ist organisch in die Welt eingefügt, es fühlt sich ne, natürlich an, man lernt vielleicht das Kampfsystem dadurch ein bisschen, es passiert wenigstens was auch am Straßenrand, der steht ja nur irgendwo, wo ich einfach nur vorbeirennen wollte, es belebt die Welt. So, mehr als jemand, der sagt, okay, bring mir 5 Schweinelenden, dann gebe ich dir den goldenen Pokal der Glückseligkeit. Und dass sie sich sogar gegen ihr eigenes Team durchsetzen mussten am Ende, dass sich die Arbeit in dem Fall erleichtern wollte, was ja auch ein normaler menschlicher Impuls ist, zu sagen, ey, ich will mir halt nicht noch 10 Sachen ausdenken müssen, die irgendwie total cool sind, sondern ich will auch mal Feierabend machen und meine Familie sehen. Ne? Das ist bemerkenswert. Und manchmal hast du halt das Gefühl, und vielleicht ist es auch manchmal unfair, weil wir wissen, in AAA-Spielen steckt auch mega viel Arbeit drin. Nochmal, wenn ich mir die letzten 2 Spielstunden von Dragon Age The Veilguard angucke, dann hat das mehr Inszenierung und mehr Arbeit, die da in Zwischensequenzen und drumherum steckt, als viele andere Spiele komplett. Also das kannst du in Gollums schon gar nicht mehr messen, dieses Finale. So, also ich sag nicht, dass da nicht auch Arbeit und Liebe drin steckt, aber dass sie es tatsächlich schaffen hat, bei dem Kingdom Come Deliverance 2 etwas zu versprechen und dann am Ende auch genau so zu liefern. Ich glaube, das gibt vielen Leuten halt einfach diese Glaubwürdigkeit, dieses Glaubwürdigkeitsgefühl, das man bei AAA nicht mehr hat.
Ja, und ich glaube, interessant ist, wohin entwickelt sich jetzt die Industrie mit den ersten Unternehmen, die sich in so eine Richtung entwickeln können und nicht mehr sozusagen diesen klassischen Weg gehen von, ich meine, okay, die wurden jetzt auch gekauft von Embracer, aber nicht mehr diesen klassischen Weg gehen von EA kauft dich, EA schüttet dich mit Geld zu, aber steckt dir Erwartungen, die unerreichbar sind und dann merken sie, oh, für uns ist das gar nicht so spannend, weil jeden Euro, den ich woanders investiere, kriege, habe ich mehr Return, also schmeiße ich euch wieder raus. Ne, solche Warhorse oder ganz anders auch wieder Larian und dass sich daraus im Grunde ein Modell entwickelt, wo vielleicht die kreative Autonomie, vielleicht auch die Finanzierungslogik nicht mehr nur über die Publisher läuft, vielleicht auch mehr in Richtung wie die Filmindustrie das macht, dass man sagt, man hat nicht nur einen Investor, sondern ein Konsortium von Investoren, wo man nicht mehr EA hat und EA ist die einzige Hoheit und dann geht's nur um Monetarisierung. So hat's, glaube ich, auch Larian ist ja auch so in so eine Richtung gegangen. Und ich glaube, das ist jetzt der spannende Weg nach vorne. Weil das ist, glaube ich, ein Platz, der gut und spannend zu besetzen, weil ich glaube auch, und da ist sozusagen die lange Kurve wahrscheinlich, wo ich auch hin will, ist, wir brauchen nicht die Budgets für AAA. Ne, also Baldur's Gate 3 hat es bewiesen. Ich würde auch sagen, CD Projekt beweist das an vielen Stellen, obwohl sie jetzt wahrscheinlich schon, aber ich würde sagen, die sind noch nicht das, was ich jetzt als nicht AAA, aber so als Take-Two oder Activision oder sowas sehe.
Ja, die Budgets, glaube, mit denen sie arbeiten, schon. Ne? Also ich meine, Cyberpunk hat auch 316 Millionen Dollar gekostet, das Hauptspiel, inklusive Marketing, glaube ich. Ja. Was eine ganz schöne Steigerung war nach The Witcher 3, da waren es 81 Millionen, also ja. Ne, deutlich weniger.
Und aber interessant wäre doch bei die sind doch eigentlich AAA, aber independent in dem Sinne, dass sie independent sind.
Genau. Also sie sind kein Konzern.
Und sie sind kein Konzern,
fühlen sich auch nicht, also sie sind schon auch vorsichtiger geworden in ihrer Kommunikation, jetzt auch seit Cyberpunk, ne, seit
der, ja, die sind auch börsennotiert, ne, also börsennotiert ist leider natürlich eine gewisse Kommunikationsding, aber vielleicht der Unterschied ist, und das wäre jetzt vielleicht ein Argument, ist, die klassischen AAA-Publisher sehen sich wahrscheinlich eher als, sie haben so eine Art Publisher-Development-Konzept, dass sie sagen, wir geben Geld und dann haben wir vielleicht in-house, aber auch sehr viel externe Entwicklungsstudio. Und wäre das nicht bei CD Projekt anders, weil sie sind Publisher und Entwickler sehr stark miteinander verwoben?
Ja, also sie sind halt mehr ihr eigener Herr in allen Bereichen. Ich meine, sie haben ja mit Publishern zusammengearbeitet, auch ne, für ihre großen Spiele. Insbesondere natürlich dann für die Konsolenversion, für die physischen Versionen, die ja irgendwie produziert werden müssen. Aber sie sind im Prinzip alles aus einer Hand, wie Larian ja auch. Ne, sie genau. publishen ihre eigenen IP, ne? Spiele. Genau, es gibt natürlich auch da ein Management, was Entscheidungen trifft.
Ne, das durchaus bei jedem auch, Unternehmen, by the
way. Weil sonst würde es ja, also wer, irgendjemand ja. muss ja, irgendjemand muss ja das Geschäft führen, vielleicht auch. Wäre gut. Also ich habe auch ein gutes Gefühl, da, dass wir bei Webedia einen Geschäftsführer haben. Also lässt mich ruhiger schlafen tatsächlich, als wenn es keinen gäbe. Oder ich es selber machen müsste, um Himmels Willen.
Oh, ganz schlimm.
Ja, genau. Also natürlich gibt es das, aber man hat zumindest das Gefühl, dass nicht alle Entscheidungen, die sie treffen, alleine, ne, bei Cyberpunk 2077, als rausgekommen ist, hätte man das bekommen können. Deswegen ja auch das Glaubwürdigkeitsproblem, dass sie halt Cyberpunk zu einem Zeitpunkt rausbringen mussten, zu dem sie Investoren versprochen haben, da wird richtig Geld gemacht.
Ja. Ne?
Aber auch was sie danach halt hingelegt haben, der Bußgang, das Geld, was sie noch reingesteckt haben, was sie auch mit Phantom Liberty dann nochmal als Add-on abgeliefert haben, haben wir wenigstens das Gefühl, nicht alle Entscheidungen, die sie treffen, sind der Münze unterworfen.
Mhm. Vielleicht kannst du mir helfen, weil du da vielleicht ein bisschen tiefer drin steckst, mal so eine Differenzierung rauszuarbeiten. Also ich kenne das ja aus meiner Welt, gibt es einen Unterschied zwischen, ich habe ein Unternehmen, das ist am Markt irgendwas, und dann will es mal macht ein Joint Venture oder macht so ein Spin-off-Unternehmen oder gibt mal ein Projekt raus. Und oft ist es ja so, dass das Unternehmen, das das macht, gerne auch, ich sag mal, die strategische Hoheit über das Thema haben will. Es will entscheiden, wer Management ist, es will entscheiden, in welche Richtung das geht, er will Projektmeilensteine abnehmen, also sehr viel so Steuerung sozusagen, die wollen so eine Steuerungsfiktion haben, versus, was ich auch in letzter Zeit viel gearbeitet habe, so eher so Private Equity Modelle. Nicht, dass die alle gut sind, ne? Das würde ich damit nicht sagen, aber das hat schon eine andere Logik. Das ist so eine Logik von, hier ist ein Investment, aber ihr habt eine, und wir haben eine Erwartungshaltung, was zum Beispiel Rendite ist, ne? Das ist denen am Ende scheißegal, was die kreative Vision ist, interessiert sie nicht, was die IP ist, interessiert sie nicht. Aber es ist denen wichtig, dass am Ende, sagen wir mal, 20% Rendite rauskommt. Und dann sucht man sich Leute, die sagen, okay, cool, kann ich mir vorstellen, mit euch das zu machen. Und dann hat man die kreative Vision. Aber natürlich muss man schauen, dass man die Investment-Erwartungen erfüllt. Aber dann mehr Freiheit hat in der Steuerung. So ein bisschen, wie du das gerade berichtest, hört sich das an, das wäre ja sowas wie CD Projekt mehr in diese Richtung. Okay, man hat Investoren und man muss mal schauen, kriegen wir eine Folgefinanzierung hin, aber ansonsten müssen wir auch irgendwann raus und so weiter. Versus, und das ist ja, glaube ich, das mal, was man in diesem klassischen Modell EA, wie auch immer, erlebt, ist dieses sehr viel Hoheit auch über das, was das Medium, was entwickelt wird, haben möchte. Bis hin zu, man will das haben. So, und jetzt bitte Entwicklungsstudio, mach das.
Ja, was ja dieses klassische Producing eigentlich auch ist, was ja nicht mal aus einer bösen Absicht heraus entstanden sein muss. Ne? Wenn ich zum Beispiel GC Game World nehme, wie sie damals Stalker entwickelt haben. Ich glaube, ohne Producing durch THQ wäre das nie rausgekommen oder nie fertig geworden. Aber im Endeffekt, es ist einfach wie bei Larian ja auch, wo ja der Geschäftsführer, also oder beziehungsweise der Gründer Sven Winke selber sagt, naja, aber ich fühle mich halt eher auch immer noch wie Chefentwickler, ne? Für die finanziellen Sachen habe ich andere Leute, ich mache irgendwie die kreative Vision, ich will da meine Freiheiten haben. Alles, was irgendwie an Finanzen drumherum passiert, muss natürlich dafür sorgen, dass wir überleben können und dass wir die Leute, die bei uns arbeiten, bezahlen können. Mhm. Aber ich mache es, was ich mache, mache ich, weil ich es gerne mache und nicht rein aus Gewinnerwartung und finanzieller Logik. Und was so diese Unternehmensstruktur angeht, ich glaube, ein EA, so wie es früher funktioniert hat, war sehr stark diese Investment Company, weil man hat halt Firmen eingekauft, wie in Origin, ne, die Ultima-Macher oder wie in Westwood, die Command & Conquer gemacht haben. Und dann haben sie gesagt, okay, wir vertrauen euch, genau, dass
und schicken
ihr,
euch mit Geld so.
Ne, genau, wir geben euch Geld, ihr wisst schon, was ihr macht. Go and hit it. Ne? Und was macht Westwood? Earth and Beyond, eine MMO, was heute keiner mehr kennt. Command & Conquer fahren sie derweil, also nicht gleich gegen die Wand, das lief schon noch eine Weile weiter, aber ist halt am Ende nichts draus geworden. Origin gibt's nicht mehr, ne? Die haben sich auch verrannt in MMO-Projekten, die sie dann machen wollten. Und ich glaube, dann kam eher halt dieses, okay, wir müssen da mehr Kontrolle ausüben, weil, mein Gott, wir kaufen hier Studios ein und die machen dann einfach, was sie wollen. Das geht ja auch nicht.
Ja, ich finde es super spannend, dass du diese Perspektive reinziehst, ne? Und wir sind jetzt so ein bisschen in so eine Diskussionsebene, aber schau mal, ich habe manchmal das Gefühl, weil ich beobachte ja die Industrie jetzt eine Weile und seit ein paar Jahren ein bisschen detaillierter, dass sie sehr viel auf so, ich will nicht sagen Mythen, aber so subjektiven Erfahrungen der Vergangenheit so Sätze definiert, die man so als gegeben nimmt. Also wohin will ich damit gehen? Wir wissen, dass sie ja auch sozusagen mit die Unternehmen aber hohe Ziele und Ambitionen gesetzt haben, so dass du hast ein Origin, die haben dann ein paar Spiele gemacht, die waren gut und dann kommt EA voll gut. Wenn wir euch jetzt aber das 10-fache an Budget geben, kriegt ihr auch das 10-fache an Erfolg raus. Und auch Teil der Wahrheit ist, dass also wir sind zu einer Zeit, da war die Professionalisierungsebene in der Gaming-Industrie noch nicht sehr hoch. Man holt diese Studios, die waren alleine erfolgreich. Man haut viel Geld drauf und denkt, die werden jetzt weiterhin so erfolgreich. Es hat nicht geklappt. Was macht man da? Man geht in so einem Gegenmodus und macht so, okay, wir müssen Steuerung hinkriegen. Wir müssen Producing mitmachen, hinmachen und so weiter. Und auch ein Ding, und das ist auch gerade ja selber gesagt, wir kennen die Beispiele, wenn das Studio nicht diesen Producer bekommen hätte, wäre das Ding gegen die Wand geraten. Aber das ist ja so ein Selbstselektions-Bias. Das ist so ein Survivorship-Bias. Wie viele Spiele gibt es, wo ein Producer draufgesetzt wurde und es ist gegen die Wand gefahren? Also wir haben jetzt gerade ja so viele, auch vor kurzem Spiele aufgezählt, da war wahrscheinlich hunderte Producer drauf und es ist gegen die Wand gefahren. Das heißt, nur das zu haben, ist ja nicht das ausschlaggebende Element. Und ich glaube, wir kommen halt so aus dieser alten Erfahrungswelt und wir würden sagen, heute sind die Strukturen viel professioneller. Die Game-Entwicklung super viel professioneller. Die Spieleindustrie hat sich ja auch weiterentwickelt in ihrer, ne, also wie man entwickelt hat, die Ressourcen haben sich weiterentwickelt. Wir sind ganz woanders. Und ich glaube einfach, diese Logik funktioniert an der Stelle nicht. Und wie gesagt, das Gegenbeispiel wäre vielleicht jetzt gerade Warhorse, wäre dann Larian, wären andere Studios, die wir nicht auf dem Schirm haben, wäre aber auch vielleicht Tencent, die das ja auch so machen in der heutigen Welt, die ja auch eine ganz andere Managementlogik fahren und damit auch nicht sehr unerfolgreich sind. Also wir sehen ja, dass Tencent das gut macht an vielen Stellen, vielleicht nicht an allen Stellen, aber an vielen Stellen. Oder prinzipiell die Modelle, die aus Asien kommen, wo auch, um Genshin Impact mal als Beispiel zu nennen, Dinge durch die Decke gehen können. Deswegen würde ich sagen, da würde es sich auch für die Gaming-Industrie mal gut tun, mal sich bewusst zu machen, was sind so alte Weisheiten, die wir uns mal formuliert haben und warum sind sie heute nicht mehr wahr? Und was könnten die anderen Zukunftsmodelle sein?
Definitiv, da argumentiere ich überhaupt nicht dagegen, weil es ist halt eine Balance.
War mir klar.
Ne? Also kann ich gar nicht. Wie könnte ich gegen dich argumentieren? Du sagst es so gut und du hast halt recht. Ne? Am Ende grundsätzlich, glaube ich, haben wir auch in letzter Zeit viele Projekte gesehen, bei denen es gut gewesen wäre, wenn jemand mit einem klareren Blick drauf geguckt hätte. Und mit einem besseren Verständnis der Branche drauf geguckt hätte. Ne? Alleine, wenn ich sowas angucke wie ein Suicide Squad, wo ja Rocksteady auch natürlich, ne, durchaus mit Druck vielleicht von Warner, die da Ergebnisse sehen wollen, aber auch Rocksteady hat entschieden, wir machen daraus ein Service-Game und hat dann auch Kritik aus dem eigenen Team, wenn man Berichten, so Insider-Berichten glauben darf, einfach nicht zugehört, sondern mit so einer toxischen Positivität gesagt, das wird schon, das kriegen wir schon hin. Ja, wir haben früher geile Singleplayer-Batman-Spiele gemacht. Ja, genau. So, und auch da würde ich sagen, hätte ich mir halt gewünscht, dass dann jemand nicht nur drauf schaut, der sagt, okay, was sind die Gewinnerwartungen dieses Spiels, sondern was sind denn überhaupt die realistischen Marktchancen von einem Spiel, bei dem ihr selbst jetzt weggeht von dem, was ihr eigentlich ja könnt. Ne? Also könnt ihr das wirklich gut machen? Es ist wirklich eine gute Idee, in diesen Live-Service-Markt reinzugehen jetzt. Wenn Rocksteady-Führung, nee, aber nur um das Beispiel halt zu Ende zu bringen, die Rocksteady-Führung sagt, das ist eine gute Idee und wir stehen dahinter, während ihr eigenes Team aber sagt, was sollen wir denn, also was ist denn das jetzt, warum denn? Wir können doch eigentlich was ganz anderes und wir sind mit was ganz anderem groß geworden. Dann ist es halt, glaube ich, schwer, in so einem Unternehmen irgendwo ein Korrektiv zu haben am Ende, das sagt, so nicht. Aber das bräuchte man. Ja?
Genau, also ich würde sogar so weit gehen und sagen, sogar wenn die Marktchancen, was im Live-Service-Game ein schwieriges Ding ist, ne? Sogar wenn die Marktchancen gut aussehen, reicht es ja nicht nur zu formulieren, oh, NewZoo hat uns diese Marktanalyse gezeigt, dass Live-Service ist the shit und der CEO von dort sagt das und der CEO von dort sagt das, also müssen wir das auch machen. Ja. Sogar wenn dieser Satz wahr wäre und sinnvoll wäre, Ich glaube, und den Schritt, den man dann nicht geht, ist, was bedeutet das in den Prozessen, in der Kultur, in den Notwendigkeiten, um ein Live-Service-Game zu machen? Also nimm Rocksteady ist ein super Beispiel. Ein Unternehmen, was super gut war in, wir setzen uns hin, Wasserfall, wir bauen ein Spiel, Singleplayer, bla 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 zu. Okay, Live-Service, ganz andere Logik, ganz andere Entwicklungszyklen, ganz andere Community-Begleitung, ganz anders in der agilen Spieleentwicklung und so weiter. Diesen Kultur-Change überhaupt einzulassen, ich glaube, das ist ein großer Sprung, den man vielleicht auch unterschätzt hat. Vielleicht haben die ja gesagt, ach, Singleplayer, Live-Service ist auch eh alles das Gleiche. Und ich glaube, daran haben auch viele zu knabbern, abgesehen davon, dass Live-Service auch so ein Hit-or-Miss-Game ist. Ne? Also, und da investierst du ja viel rein, damit das hittet und musst auch noch lange durchziehen.
Ja, ich kann nur Mike Laidlaw zitieren, der jetzt angesichts des Zitats von Andrew Wilson, der anscheinend in der internen Analyse gesagt hat, ein Grund für den Misserfolg von Dragon Age The Veilguard war, dass es nicht Live-Service war. Es war kein Live-Service-Spiel, wo wir natürlich alle erstmal gar nicht so schnell die Hand Richtung Kopf bewegen können, wie sie gegen die Stirn schlagen möchte.
Aber
Mike Laidlaw, ehemals Bioware, hat dazu gesagt. Ja, ich glaube, ich weiß, woher sie kommt. Weil was Andrew Wilson eigentlich meint, ist, hey, ich gucke mir an, was zum Beispiel gerade bei EA Sports FC passiert, und das haben sie in ihrem Geschäftsbericht auch beschrieben oder in ihrem letzten Earnings Call, in ihrem Zwischenbericht sozusagen zum dritten Quartal ihres Geschäftsjahres. Sie haben einen Patch bzw. ein Update rausgebracht für EA Sports FC 25 und so dafür gesorgt, dass Millionen Leute wieder zurückkommen, um Ultimate Team weiterzuspielen. Also mit regelmäßigen Updates holst du Leute wieder zurück, hältst dein Spiel im Gespräch, sorgst dafür, dass es halt immer wieder was Frisches gibt und sowas. Die Schlussfolgerung daraus aber, es muss Multiplayer sein und es muss diese Multiplayer eine Shared World Komponente oder sonst was haben, das ist halt Quatsch.
Das ist ja, also der Quatsch-Level ist ja explosiv.
Also es gibt sehr viele Quatsch-Level da drin, ja.
Ja, aber ich meine, damit doch dieser Satz stimmt, muss doch das Ausgangsspiel doch erstmal die Leute anziehen.
Ja.
Oder?
Ja. Also, und es war ja ursprünglich, ich meine, der Witz ist ja, es war ja als Live-Service-Spiel geplant, als Multiplayer-Spiel, Dragon Age The Veilguard. Dann haben sie es ja umgebaut zu einem Singleplayer-Spiel, weil sie gesehen haben, hey, Singleplayer scheint ja doch zu funktionieren. Und was ja schon eines der konzeptionellen Probleme dieses Spiels ja war, in seiner Struktur vielleicht und in der Arbeit, die dann reinfließen konnte, in das, was wir im Singleplayer-Spiel dann letztlich drin haben. Also grundsätzlich dieses konzeptionelle Hin und Her hat dem Spiel eh schon geschadet. Und jetzt dann zu sagen, nee, es hätte doch dieses Live-Service-Spiel sein müssen, das greift zu kurz, bin ich vollkommen bei dir. Es soll erstmal ein gutes Spiel sein, an dem Leute Spaß haben. Ich sag nur, aus welcher Gedankenwelt kommt.
Ich verstehe die Logik. Ne? Ich frage mich nur, um Leute.
Also ich sage nicht, dass ich das so denke, um Himmels Willen.
Ich glaube, da bin ich bei dir. Ich frag mich wirklich, was er denkt, weil ich glaube, um Leute zurückzuholen, müsste ich ja überhaupt Leute hinbekommen.
Ja.
Und dafür müsste, also jetzt mal ganz ehrlich, wenn Dragon Age ein richtig gutes, also wenn das gefeiert würde von allen und so weiter, und dann hinten raus merkt man, ey, lass doch darauf aufbauen und irgendwas noch hinten dran flanschen von mir aus und dann kontinuierlich das weiter, was auch irgendwie, also das hätte man ja machen können, und zu sagen, nee, hätten wir von Anfang Live-Service gemacht, dann hätten wir die Leute gewonnen.
Ja.
Ich meine, es gibt doch so viele Live-Service-Spiele, die im Ausgangspunkt gescheitert sind, und das Live-Service hat sie auch nicht gerettet. Also
ja, ich glaube, die Denkweise wäre eher die, die du vorhin schon skizziert hast. Man könnte natürlich sagen, ein neues Dragon Age, und das war sogar ganz ursprünglich der Plan von BioWare, ein neues Dragon Age kann erstmal vielleicht kompakter sein. Das muss nicht so ein Riesenbollen sein, ne?
Oder ein Early Access sein.
Sondern ein kleineres Spiel. Bitte?
Oder ein Early Access sein.
Vielleicht ein Early Access, genau. Auf jeden Fall ein kleineres Projekt, das dafür mehr Liebe erfährt, indem dafür wirklich die Sachen drinstecken, die auch eine Community von einem Dragon Age erwartet. Und dann würde ich nämlich sagen, kann der Live-Service sein, dass man das weiter ausbaut, auch mit geilen Singleplayer-Inhalten.
Absolut.
Wenn ich mir vorstelle, es gibt irgendwie einen Dragon Age-Nukleus, ein richtig cooles, kompaktes Rollenspiel, weiß ich nicht, von der Größe von einem Kingdom Come 2 oder wie auch immer, oder von einem Kingdom Come 1. Und dann erscheint jedes Jahr oder zumindest regelmäßig ein richtig guter, großer Story-DLC, so ein Story-Add-on wie früher TM, ja, mit schönen neuen Geschichten, wo die ne, die Geschichten vielleicht auch von einzelnen Figuren weitergesponnen werden. BioWare ist großartig in DLCs, ne? Die DLCs für Inquisition waren der beste Teil des Spiels. Dann am Ende für Mass Effect 3 dasselbe, das Citadel DLC, dessen Autor jetzt auch gekündigt wurde, dann toll. Oder einer der Autoren zumindest, der daran mitgeschrieben hat. Also da können sie eigentlich was. Und dann zu sagen, okay, Singleplayer-Service wäre zumindest was, über das man nachdenken kann. Aber lass mich noch ganz kurz Mike Laidlaw zitieren, nachdem, das wollte ich ja ursprünglich machen, nachdem Andrew Wilson das gesagt hat, hat Mike Laidlaw nämlich gesagt, ich bin kein fancy CEO, aber wenn jemand zu mir sagen würde, dass der Schlüssel zum Erfolg dieser erfolgreichen Einzelspielermarke darin besteht, ein reines Multiplayer-Spiel daraus zu machen, also kein Spin-off, sondern das Erbgut, das die Leute am Hauptspiel geliebt haben, grundlegend zu verändern, dann würde ich wahrscheinlich den Job kündigen oder sowas. Ja, Lüftig. Mike Laidlaw hat schon längst den Job gekündigt, da ist nicht mehr bei BioWare. Aber er sagt's halt, bewahre doch das, was die Leute an dem Spiel geliebt haben. Denke es weiter, aber behalte diesen Kern bei.
Und zu dem, was du gerade gesagt hast, Anno 1800 ist doch genau das Beispiel. Es ist ja im Grunde ein Live-Service-Game auf Singleplayer-Ebene, die über wie viele Jahre Season Passes, wo es im Grunde ja nur Singleplayer-DLC-Content war. Und klar, es ist jetzt natürlich ein super nischenfokussiertes Spiel, aber es klappt ja auch. Und mal schauen, wie die nächste Runde wird. Und das ist halt das wirklich, wo man so sich fragt, diese Menschen arbeiten in dieser Branche, haben Berater und alles Mögliche. Aber den Teil kann ich sogar erklären. Ich glaube, ein Kollege Wilson sitzt da und denkt sich, ich muss meine Ressourcen, Mitarbeiter, allokieren. Also muss ich sie auf die Dinger setzen, wo ich den größten Return habe mit dem geringsten Risiko. Also müssen wir, und dann guckt er sich sein Portfolio an und dann machen die wahrscheinlich so eine Excel-Tabelle, PowerPoint-Präsentation, wo so auf einer Vier-Felder-Matrix in so Bubbles die derzeitigen Dings stehen, IPs stehen, und dann steht oben rechts, wir glauben, Dragon Age, Live-Service, bla bla bla, viel Geld draufschmeißen, viel Marketing, das wird der nächste Hit. So ist wahrscheinlich auch Anthem entstanden. Und das ist ja, wahrscheinlich wahr. Ja. Ne? Also es ist kein Witz so. Und das ist ja diese analytische Betrachtung, so Bits und Pieces auf so PowerPoint und Excel-Ebene zusammenbringen, was, und dann müssen wir wieder mal auf Larian schauen, mach doch einfach ein Spiel, das man selbst auch cool findet. Und ich glaube, da sind wir am Limit. Und ich glaube, was diese Industrie halt gut kann, ist, die Kuh zu melken, die Reichweite hat, das inkrementell weiterzuentwickeln, um die Leute sozusagen an der Stange zu halten, was aber auch am Ende ein Lifecycle, also es ist ein Lebenszyklus und jedes Produkt wird irgendwann mal, ne, kurz- oder mittelfristig, sei es, ne, wenn morgen eine Regulation kommt, dass in der EU Leute sagen, ey, vielleicht ist es nicht so cool, dass 16-Jährige im Schnitt 100 Euro im Monat für Skins bei Warzone zahlen, dann wird das Geschäftsmodell dann auch wagen. Dann wirst du die 700 Millionen oder eine Milliarde, was es dann am Ende im Jahr in der Entwicklung kostet, auch nicht mal reinkriegen.
Ja.
Das ist ja, ja.
Und jetzt, was ist die Lösung? Also nee, nicht die Lösung, jetzt,
ich hätte
sondern wo geht's hin? Du hast eine Lösung? Okay.
Na, ich würde sagen, die Lösung ist etwas, was ich wahrscheinlich sehr selten formulieren werde, aber es wird wahrscheinlich der Markt sein. Leute, die mich gut kennen, wissen, das ist ein Satz, den ich nicht oft formuliere.
Aber der Markt wird es lösen. Der Markt wird alles
lösen. Ja, aber ich denke, also ich bin gar, also ich würde sagen, ich wäre nicht traurig darüber, wenn die großen Legacy-Publisher am Ende an ein Limit kommen und wir aus sozusagen den Staub, der dort entsteht, diese neuen großen Spiele-Kontext-Unternehmen erleben werden, wo vielleicht das Management nicht aus BWL-Menschen entsteht, die vorher bei Mattel gearbeitet haben und weil sie Erfahrung haben, wie man Box-Produkte an den Markt bringt, zufälligerweise CEO geworden sind, sondern vielleicht sogar aus der Industrie selbst Führungspersonal sich entwickelt, die vielleicht ein bisschen mehr Gefühl haben, natürlich auch das Ökonomische im Blick haben, aber das mehr nach vorne tragen. Und ich glaube, wir kommen aus einem Markt, und das muss man auch ehrlicherweise sagen, da hoffe ich immer, dass jetzt jemand böse, das sind halt alte Herren, die damals über ihre, ne, wie sie dann ihre Geschäfte gemacht haben, jetzt teilweise hochgerutscht sind, ihre Nachfolger besetzt haben. Und ich glaube, der Markt wird sich dahingehend auch irgendwann drehen. Hoffentlich. Weil das so ist, ne? Also, weil alles, was wir gerade diskutieren, zeigt ja gerade, dass es dahin geht. Wir haben diese großen Unternehmen, die stecken in einer strategischen Ideenkrise. Die werden versuchen, vielleicht noch ein bisschen zu konsolidieren, nochmal hier und da sich gegenseitig aufzukaufen oder so. Aber das Gute am Gaming ist, was ich sagen würde, ist dadurch, dass digitale Distribution entsteht, dadurch, dass die Entwicklungskosten immer günstiger werden durch die Engines, durch KI-Entwicklung auch jetzt und so weiter, und dass sozusagen auf der unteren Ebene kleine Teams immer hochqualitativere Produktion machen können, vielleicht auch unter 10 Millionen und so weiter, dass das den Raum öffnet, dass dort eine neue Industrie, die neue Nachfolge entstehen kann. Das wäre der positive Teil. Der negative Teil ist, wir bekommen irgendwann so ein echtes Oligopol, Monopol, wo am Ende 5 alle Spiele entwickeln. Cyberpunk in Gaming. Ja.
Cyberpunk in Gaming. Und ich glaube, das ist gar nicht so weit weg, wenn man auch sich ein bisschen die jüngere Geschichte von Electronic Arts anschaut, in der es ja mehrere Übernahmegespräche schon gegeben haben soll. Ne, unter anderem mit Comcast, das ist sogar bestätigt, der Mutterfirma von NBC Universal, mit denen sie jetzt auch eine Kooperation haben bei ihren Sportspielen. Es gab Gespräche wohl mit Amazon, mit Apple und zuletzt auch wieder mit Disney, die auch sehr interessiert daran sein sollen, Andrew Wilson in der Führungsrolle an sich zu binden. Egal, ob mit EA oder ohne, aber die sind scheinbar sehr begeistert von Andrew Wilson. Können sie mehr Live-Service-Games machen. So, und das, ne, wenn alle großen Tech-Konzerne jetzt anfangen, sich die großen Publisher zu angeln, dann hast du am Ende wirklich diese Giganten, die am Himmel schweben und dir mit ihren mechanischen Tentakeln die Spiele vom Himmel reichen, auf das du glücklich zu sein hast.
Also ich würde sagen, ja, das ist so ein bisschen vielleicht so die konventionelle Perspektive. Ich würde immer die Linie ziehen, dass solange wir die Form der digitalen Distribution haben, dass die Transaktionskosten, also die Kosten zum Marktzugang in der Entwicklung und so weiter kommen, niedrig sind, haben wir immer diesen Raum, dass wir wahrscheinlich eine sehr blühende Indie-Welt haben.
Ja.
Wenn du Worst-Case-Szenario mal bist, da kann ich dir eins meinen. Elon Musk kauft Steam. Dann sieht's düster aus. Und Epic gleichzeitig und Unreal gleichzeitig.
Bitte. Ja, okay. Jetzt also bis eben hatte noch gute Laune. Jetzt wird's schwierig.
Wenn Elon alle Marktzutritts- und Infrastrukturlösungen kauft, dann gibt's nur noch Elon Musk Games.
Ja. Von der KI entwickelt.
Er ist ja schon der beste Gamer der Welt, munkelt man ja.
Ja, das hört man. Hört man immer wieder auf Twitter, ja.
Ich meine, Diablo Path of Exile 2, bester Player der Welt.
Vielleicht kann er das mal mit Esmongold näher ausdiskutieren, glaube ich. Ich glaube, da steckt noch Potenzial drin irgendwie. Aber ich finde auch, solange dieser Markt weiter das Potenzial hat, weil die Entwicklung oder weil die Zugangshürde so niedrig ist und weil sie vielleicht dank KI jetzt auch noch mal niedriger wird in manchen Bereichen, weil man halt Dinge umsetzen kann als kleines Team, die früher mehr Manpower benötigt hätten, die man sich einfach nicht leisten kann, ne? Wenn das weiter die Chance hat, dann disruptive Spiele rauszubringen, die den ganzen Markt wachrütteln und plötzlich zeigen, oha, Moment mal, dieses Minecraft, Roblox, Fortnite und Co. ist ja plötzlich riesig, ein Milliardenseller, und wir als großer, verknöcherter, alter Konzern kriegen sowas nicht hin. So lange gibt es Hoffnung. Meine Dystopie, um nochmal eine, weil es muss immer eine geben hier am Ende, ne? Meine Dystopie, die ich mir ein bisschen zurechtgelegt hatte, war, gerade wenn es um das Thema künstliche Intelligenz geht und das, was an neuen Werkzeugen halt möglich sein wird, dass insbesondere die Ratio in diesen großen Unternehmen eher ist, also bei diesen AAA-Publishern, die ja schauen müssen, okay, wie kommen wir aus dieser Krise wieder raus, dass die Ratio da eher ist, KI zu nutzen, um Geld zu sparen, als KI zu nutzen, um bessere Spiele zu machen. Also, dass man am Ende sagt, so, ganz überspitzt formuliert, wir können doch eigentlich ein komplettes Open-World-Game generieren lassen, wahrscheinlich in ein paar Jahren mit unserer neuen Tencent-KI. Ich sage nicht, dass die das machen, aber theoretisch kann es passieren. Dann brauchen wir doch gar keine 600-köpfigen Entwicklungsteams mehr. Oder im kleineren Maßstab, wir können ja das komplette Voice-Over, die komplette Vertonung von dem Spiel generieren lassen. Da brauchen wir doch einfach keine Sprecherinnen und Sprecher mehr, denen wir einen Haufen Geld hinterherwerfen. Und das wäre für mich genau das Dümmste, was passieren kann, weil ja KI dazu da sein sollte, sag ich mal, Menschen das Leben zu erleichtern, damit sie sich auf das konzentrieren können, wo sie wirklich Leidenschaft und wo sie wirklich Spaß dran haben, nämlich ein gutes Spiel zu machen. Und ich glaube aber, die Denkweise von diesen Unternehmen wäre eher, hey, wenn wir ein KI-Tool einführen, können wir 150 Millionen Euro sparen pro Jahr.
dass man vielleicht so dumm entscheiden könnte, das will ich nicht in Frage stellen. Ich würde aber aus einer ökonomischen Logik sagen, wenn wir über AAA reden, reden wir ja immer im Wettbewerb auf der höchsten Ebene. Und ja, dort gilt es nicht darum, Geld zu sparen, sondern dort will man ja Geld investieren, viel Geld investieren, um sich nach oben abzugrenzen. Das heißt, dort ist die Logik, wie viel mehr kriege ich raus und nicht, wie viel kann ich sparen? Weil in dem Moment, wo ich ja spare, investiert das jemand anders und damit habe ich einen Wettbewerbsnachteil. Ja. Wir wissen, die Investments, wie haben wir schon am Anfang diskutiert, gehen nicht unbedingt in Gameplay-Innovation, sondern es geht um, ne, kann ich noch schönere Designs haben, kann ich, also dass sie die Welt sinnlos befüllen, das mag auch auf jeden Fall sein, aber ich glaube tatsächlich, die werden eher das Geld halt verprassen, in Marketing vielleicht steckt man so. Deswegen glaube ich, auf der oberen Ebene wird das auf jeden Fall eher dazu führen. Und jetzt kommt, glaube ich, das, was ich eher für wahrscheinlich erachte, das Spiel, was 1 Milliarde kostet und floppt. Das wird die Industrie ziemlich disrupten. Weil das ist noch nicht passiert. Ne? Auf dieser ganz hohen Ebene, weil das ist, deswegen ist, glauben sie alle, das ist die wahre Strategie. Weil so ticken sie alle in ihrer Strategie ist, ja, das funktioniert doch gerade. Also immer weiter, das sehen wir auch bei all diesen Trends. Alle gehen auf Battle Royale, weil das anscheinend die dominante Strategie ist, bis alle merken so, naja, es funktioniert nur mit 2 Spielen, die meisten verkacken. Und ich glaube, in dem Moment, und das ist die aktuelle Logik, Hauptsache viel Geld und viel in Präsentation, aber in dem Moment, wo das 1-Milliarden-Spiel flockt, das würde viel verändern.
Da bin ich sehr gespannt. Ich meine, wer weiß, was bei Battlefield passiert. Vielleicht können wir uns alle hier drauf einigen, GTA 6 nicht zu kaufen. Also alle, die jetzt uns hier zuschauen und zuhören, vielleicht haben wir dann genug Marktmacht, vielleicht nicht.
Ja, und ich glaube, es muss doch nicht mal kostenseitig floppen, es muss nur die Erwartung nicht erfüllen. Also das würde schon reichen.
Ja.
Also wenn es 1 Milliarde gekostet hat und nicht und nur so 1,1 reinbringt, ist das schon Flop.
Ja, deswegen habe ich neulich schon mal gesagt, ich möchte nicht Rockstar sein. Also nicht nur, weil Rockstar eine Firma ist und ich bin Mensch, aber ich will diesen Druck, der auf diesem Spiel liegt, mit all den Investments, die Take-Two da drauf legt, mit all dem, was diese Branche von diesem Spiel erwartet, was Analysten erwarten, was Spielerinnen und Spieler erwarten nach einem GTA 5 und einem GTA Online, was sie jetzt jahrelang gespielt haben. Ich will das nicht machen müssen. Um Himmels Willen. Es gibt einen Bericht der Financial Times, wo sie irgendwie nachgerechnet haben oder prophezeit haben, GTA 6, ne, wenn sie schon bis zu 2 Milliarden Dollar vielleicht dafür ausgeben, inklusive Post-Launch-Content, sollte im ersten Jahr dann aber schon 3 Milliarden abwerfen und 1 Milliarde davon alleine durch Vorbestellungen. Da denkst du, okay, da musst du erstmal hinkommen, ne? Und da musst du erstmal ein Spiel machen, dass es wert ist, da hinzukommen.
Und ich will nicht der Manager sein, der in ein paar Monaten wahrscheinlich ins Board geht und sagt, sorry, wir müssen das 3 Monate verschieben. Und dann setzen sie sich hin, schmeißen ihre Excel-Tabelle und sagen, weißt du, wie viel uns das kostet?
Ja, es ist kostet, ja. Yves Guillemot hat gesagt, Monate es kostet 20 Millionen. Ja, Ubisoft kostet es 20 Millionen, irgendwie Assassin's Creed 4 Monate zu verschieben, 3-4 Monate. Ja, mein Gott, Creed, was kostet es, uns GTA 6 zu verschieben? Ja, eben, also das ist nochmal eine ganz andere. Deswegen, eigentlich ist dieses AAA schon wieder verschoben. Inzwischen ist ja selbst, ich meine, man weiß jetzt nicht, was Assassin's Creed Shadows insgesamt kostet. Da wird so um die 200 Millionen Dollar spekuliert. Ich halte das nicht für komplett unwahrscheinlich, würde ich sagen. Aber ein GTA 6, auch mit dem, was da an Geld reinfließt, plus vielleicht ein Call of Duty oder noch andere so große Marken, was in FIFA an Geld reinfließt, würde ich mal gern wissen, weil so viel passiert ja nicht von Jahr zu Jahr. Also das klammern wir mal aus. Aber das ist ja schon wieder fast eine eigene Liga, die nochmal über so diesem 100 Millionen Dollar Kropfzeug liegt. Ne? Also das ist ja schon fast jetzt wieder kein AAA mehr eigentlich. Oder zumindest nicht diese Spitzenliga.
Ich glaube, es gibt wirklich nochmal eine Differenz, was GTA 6 angeht, was hatten wir noch gerade? Ja, Call of Duty angeht, das ist wahrscheinlich nochmal eine eigene Kategorie.
Ja, Quadruple A wurde ja schon geprägt von Microsoft für den Perfect Dark Reboot, an dem sie gerade arbeiten. Ich dachte,
Skull and Bones war also auch Quadruple A.
Stimmt, Skull and Bones. Ja, da, also okay, wenn das die neue Top-Liga der Spiele ist, dann müssen wir keine Angst haben. Obwohl von dem, was sie an Geld dafür ausgegeben haben, vielleicht schon über diese
deswegen Geld ist eine schwierige Kategorie, ne? Aber ja.
Ja. Ja. Das ist wohl wahr. Das war ein langer Talk, aber ich finde wie immer ein wahnsinnig spannender Talk über die Frage, fährt AAA Gaming gegen die Wand? So ein bisschen.
Ja.
Zumindest. Ja.
Langsam.
Ja, jetzt hast du es gesagt. Okay, wir werden in einem Jahr überprüfen, ob diese These stimmt. Spätestens, wenn GTA 6 hier liegt, dann müssen wir alles überprüfen nochmal, was wir gesagt haben und gucken, was wirklich draus geworden ist. Aber ich glaube, ihr werdet auch nicht dran vorbeikommen, dass es GTA 6 Berichterstattung gibt, sobald das irgendwo erscheint. Ich sage an dieser Stelle, tausend Dank, Human. Es war mir wie immer eine große Freude.
Gleichfalls und ja, war cool.
Ja, dann vielen Dank auch an alle, die uns zugeschaut und zugehört haben. Macht's gut und bis zur nächsten Krise. Tschüss.
Adios. Ciao.
It's time to turn your daydream into your dream job. Wix gives you the power to turn your passion into a moneymaker with a website that fits your unique vision and drives you towards your goals. Let your ideas flow with AI tools that guide you, but give you full control and flexibility. Manage your business from one dashboard and keep it growing with built-in marketing features. Get everything you need to turn your part-time passion into a full-time business. Go to Wix.com.
Angel Reese and McDonald's tienen la clave para un post-game meal de campeones. Una QPC con salsa barbecue y tocino, papitas y un refresco. Los pros le llaman el Angel Reese Special. Llévate el Angel Reese Special solo en McDonald's.
Ba-da-ba-ba-ba.
En McDonald's participantes por tiempo limitado.